Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
So, wir laufen auch.
Okay.
Das heißt, wir können jederzeit anfangen. Und vielleicht erstmal ein Disclaimer schreibt man am Ende. Was schreibt man? Wie heißt das, dass man davor schreibt?
Pre-Disclaimer.
Ist aber auch Offenlegung kann man auch oder irgendwie so, keine Ahnung. Ne, Offenlegung schreibt man auch dahinter. Ist das nicht ein Disclaimer?
FBI-Warning. Das kommt immer vorher.
FBI-Warning, diese Folge muss vertretungsweise von mir aufgenommen werden. Deswegen wird der Sound nicht ganz so brillant wie als ob Maria.
Ja, weil Maria ist gerade
aufnehmen würde.
Im Zirkus Roncalli als Artistin unterwegs. Und da sind gerade in der Weihnachtszeit immer viele Termine. Und deswegen kann sie heute nicht.
Nee, Maria ist shoppen im Outlet-Dorf.
In Wolfsburg am Hauptbahnhof.
Ja.
Das ist ja sehr schön.
Ich glaube, die macht ja sehr viel, Maria, ne? was wir jetzt nicht im Blick haben. Ne? Pegeln irgendwie dann gleichzeitig und dann so Sachen notieren, was wir für Quatsch gesagt haben.
Ja. Und die guckt auch immer, wenn wir über Quatsch reden, guckt sie immer so wie, hört auf damit.
Ja, genau.
Das heißt, macht ja sehr viel Überblicke.
Besonders ich werde mich heute zurückhalten müssen, wahrscheinlich mit politisch inkorrekten Aussagen. Heute geht's richtig ab, Luis. 9-11. Nee, sollen wir an? Ja, wir fangen mal schon auf, klar, ja, natürlich.
Wir sitzen hier in einem übergroßen Lebkuchenhaus bei Glühwein, Punsch, was gibt's noch so? Lebkuchen, Dominosteine und resümieren das Jahr heute zurück.
Ja, wann kommt diese Folge denn? Ich nehme voll die Stimmung, ne?
Das macht nichts. Ich glaube, wir sind heute irgendwann nach Weihnachten und vor dem neuen Jahr.
Ah, das ist doch eine schöne Zeit.
Ja, das heißt,
wenn ich
jetzt nicht falsch auf den Kalender geguckt habe.
Ja. Ja, für mich ist die Zeit ja sehr, sehr bezeichnend. Also mit der verbinde ich immer verkatert und sein und sich fett fühlen. Das sind so die Hauptemotionen, die ich zwischen dem 25. und dem 31. habe.
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.
Oh, schön.
Schöner Gag. Wir haben ein bisschen eine Themenfolge heute, ne? Wir haben uns überlegt, wir reden heute einfach mal, wir lassen in Markus Lanz oder, nee, eigentlich eher in, wie heißt der andere Trick, Olli Geissen. In Olli Geissen Manier so die große Jahresabschlussgala laufen. Wir reden ein bisschen über das Jahr, wir lassen persönlich unser Jahr Revue passieren, werden uns Gedanken darüber machen, was haben wir erlebt, was haben wir vielleicht Gutes erlebt, Schlechtes erlebt, was ist uns passiert, wie empfanden wir den Podcast zum Beispiel auch dieses Jahr, und das werden wir alles heute ein bisschen besprechen.
Früher kamen am Ende des Jahres immer Didi Hallervorden-Filme im ZDF.
Hm. Ah ja, das fandest du wahrscheinlich besonders lustig, ne?
Ja.
Also hat er wieder so gemacht und ist irgendwo hingefallen und eine Flasche Pommes
immer.
Und so?
Wie immer. Das waren ja diese Didi und die Rache der Enterbten, wo er 7 Rollen spielt und so solche Filme.
Ja.
Die übrigens alle auch in England recht erfolgreich waren. Die wurden ja alle nach England auch verkauft. Da hieß der dann nicht Didi, sondern irgendwie anders.
Die Highlife Harden.
Das habe ich irgendwann mal zufällig gesehen, so die englischen Poster davon.
Halliford.
War ich sehr überrascht.
Didi Halliford.
Dass das ein Exportthema war.
Ja, aber Fernsehen gucken verbinde ich auch eigentlich generell mit der Zeit. Aber obwohl mir aufgefallen ist, dass, also ist mir jetzt die letzten 2-3 Jahre aufgefallen, ich war ja immer Weihnachten nach Hause, so, und dann, also nach Tübingen. Und dann gammelt man halt zu Hause bei der Mama ab und das Refugium bei mir ist immer das Fernsehzimmer, so, und da bin ich dann auch die meiste Zeit. Ich liebe meine Mutter über alles natürlich, nicht weil ich von ihr flüchte, natürlich nicht, sondern weil ich da Fernsehen gucken kann.
Du hast also kein hinterlassenes Kinderzimmer mehr?
Nee, das habe ich nicht.
Mittlerweile
das gibt's nicht mehr. Da wo ich immer hinfahre, das ist gar nicht mehr das Zuhause, wo ich groß geworden bin, sondern meine Mutter hat ja neu geheiratet und hat auch ein neues Haus. Mhm. So eine untere Haushälfte, wie das in Schwabenland sehr oft gemacht wird.
Aha.
Und mir hinter Garde vorne raus. Und und dann sitze ich immer da und dann gucke ich Fernsehen, und was ich sagen wollte, mir ist in den letzten paar Jahren aufgefallen, dass ich immer weniger gerne Fernsehen gucke, weil ich so ein krasses Second-Screen-Kind einfach bin. Also ich bin immer am Handy eigentlich und kriegt dieses Gefühl gar nicht mehr. Weil früher zum Beispiel, wenn Herr der Ringe oder so Weihnachten lief, das war für mich so ein richtig warmes Gefühl und ich habe mich richtig so drauf gefreut, wenn das um 15 Uhr kam oder so. Mhm. Dann war ich schon um 2 so richtig aufgeregt, also nicht aufgeregt, war so richtig so, oh geil, jetzt mache ich mir noch irgendwie Chips, sondern so eine Schüssel Chips und hol mir eine Cola und dann mache ich die Tür zu und dann mummel ich mich ein in die Decke und gucke Herr der Ringe und dann habe ich das richtig genossen, diese Stimmung. Heutzutage ist so, ja, Herr der Ringe läuft und dann ist so, ja geil, ich nehme das Gefühl dafür, aber ich bin eigentlich am Handy. So. Das finde ich irgendwie traurig und will dieses Jahr ein bisschen versuchen, an Weihnachten das mal bewusst nicht zu machen, aber ob das klappt, weiß ich nicht.
Deswegen genieße ich, glaube ich, Kino, zelebriere ich Kinofilme umso mehr, weil da macht man das dann nicht.
Ja.
Und da macht man das genauso, kauft sich eine Schüssel Chips setzt sich dann rein und konzentriert sich auch nur auf den Film und ja.
Aber liegt das auch daran, dass du den Film schon kennst? Also weil Herr der Ringe ist ja so einer der Filme, der hat im Grunde genommen 3-4 Szenen, auf die man wartet. Und vor allem, wenn man ihn schon kennt, erst recht, auf die man wartet. Und ansonsten ist das ja viel so, wir laufen von A nach B.
Muss ich sagen, klares Nein. Aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, ich mag alles bei Herr der Ringe, so einfach dieses Stimmungsding. Ich warte jetzt nicht auf die Schlachten. Ich bin eher sogar das Gegenteil. Ich finde die Schlachten immer so ein bisschen langweilig. Ich finde dieses ganze Grundding, diese Musik, die da läuft und wie die reden miteinander und so, das gibt mir so eine Stimmung. Und der zweite Grund ist einfach, das passiert mir auch bei neuen Filmen heutzutage. Also ich kann auch heutzutage natürlich komplett legal, wenn ich einen Film streame, komplett legal
natürlich
zu Hause.
Natürlich, bei Apple, im Apple iTunes Store natürlich gemietet.
Aber so neue Filme merke ich das auch schon. Also ich will eigentlich in diese Stimmung, wie Herm gerade sagt, so wie im Kino, dass man so Bock drauf hat. Und selbst wenn es gute Filme sind, merke ich so nach einer Viertelstunde, will ich so eine Pause machen. Mir so, okay, ist ein geiler Film, aber ich mache ganz kurz jetzt Pause und gucke aufs Handy. Und dann ist man schon zack raus. Deswegen hat Herm echt recht, für dich genauso mit Kino. Dann ist man so gezwungen und dann ist es meistens geiler. Ne?
Ja, verstehe. Ich fand bei Herr der Ringe immer diese Szene so blöd, wo sich dieser Elfenrat trifft oder was das da ist.
Mann, okay, aber du scheinst einen leichten Anti zu haben gegen den
Film. Ich mochte Herr der Ringe super gerne. Mich hat das, vor allem als ich den ersten Mal zum Kino gesehen habe, das hat mich extrem umgehauen. Das habe ich, weil ich hatte gar nicht gedacht, dass mich das interessiert, weil ich jetzt nie so ein Fantasy-Jackson war, aber das war irgendwie, das hat sogar mich total begeistert und ich habe wirklich, also nicht abwarten können, dass endlich die nächsten Teile ins Kino kamen. Weil ich das so toll fand, weil ich das so spannend fand. Also ich fand das wirklich richtig, richtig toll. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich hatte mir dann auf den ersten Teil oder zweiten auf DVD geholt und dann Special Edition und dann auch noch Extended Version und so. Und da habe ich gemerkt, aber nochmal muss ich das eigentlich nicht sehen. Und den Hobbit fand ich richtig scheiße. Das fand ich Horror.
Ja, ich auch. Nee, ich glaube, der Hobbit war so ein bisschen, wenn man Herr der Ringe mag, den Film. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der krasse Nerd, der die Bücher gelesen hat und so, ne? Wobei jetzt hier Nerd nicht abwertend gemeint ist, sondern ich war da nie so krass so ein Elben-Fan und so. Aber die sagen ja immer, der Hobbit ist ja eigentlich das Geilere und so, bla bla. Und ich glaube aber, wenn du so ein Fan von den Filmen bist, ja, und man den Vergleich zieht, wenn ein Fan von den Filmen wieder so ein Heroinsüchtiger ist, dann ist so der Hobbit so ein kleiner, nochmal so ein Fix, nachdem man schon wieder so clean war. So, jetzt nochmal wieder zurück in diese Welt, so ein bisschen, nochmal ein bisschen davon mitbekommen, aber eigentlich die Handlung war für den Arsch und so.
Ist ja so wie dieses Harry Potter Buch jetzt, ne? Was ja eigentlich nur so ein Screenplay
aber ist. Aber ich habe dann gestern im Radio gehört oder so, dass jetzt dieses, also wir reden jetzt über fantastische Tierwesen und wie man sie fangen kann oder wie das heiße. Jetzt habe ich gelesen, dass das auf 5 Filme angelegt ist.
Oh Mann, ey.
Das ist so super übertrieben.
Also ich mich gerade.
Das war doch nur so ein kleines Buch eigentlich, so ein Taschenbuch als Gag, so als Zeit, als Nebenstrang von Harry Potter irgendwie.
Sind eigentlich mittlerweile alle Teile von diesen Narnia-Filmen gemacht? Die sind doch dann auch so ein bisschen.
Das ist ja, glaube ich, schon lange durch.
Aber waren das nicht auch 5 Teile oder sowas?
Keine Ahnung.
Aber überhaupt nicht. Was ich mich gerade frage, wie war das damals bei den Herr der Ringe-Filmen? Als er erst ins Kino kam, war das auch schon, bevor der ins Kino kam, so ein Riesentrubel, wie das jetzt immer ist bei solchen Filmen? Das war der auch schon als riesenkrasser Blockbuster angekündigt?
Gute Frage, mich auch gar nicht mehr. Wann kam der denn raus? Das war so 2000...
Das muss so um 2000, 2001 gewesen sein.
Ach so früh,
Und also als die rauskamen, haben die schon damit gerechnet, dass der gut läuft. So, weil das schon, der hat schon einiges gekostet. So. Der war zwar eine der teuersten Produktionen damals, so filmisch. Da hat, das war, glaube ich, New Line Cinema, da haben die echt gut riskiert irgendwie. Und weil man ja nicht wusste, ob es funktioniert, das war so ein bisschen risky business, weil das Buch eben so seit 1000 Jahren super erfolgreich ist und man auch tierisch Angst hatte vor den Fans, dass die sagen, das kommt niemals ans Buch ran, was für ein Scheiß, weg damit irgendwie. Und dass das für so eine Bad Reputation sorgt, dass sie das vergessen können, das Projekt. So, das war die große Sorge, das war die große Angst. Und dann waren die halt alle so geflasht, dass ja auch die Fans des Buchs gesagt haben, wow, super Umsetzung, sehr adäquat und so, ganz toll. Und dann wurde das ja so ein Riesenerfolg. Und dann haben sie halt
das haben die aber mit so Elbenohren gesagt. Naja. So angeklebten Elbenohren und so angerufen. Ja, das wäre. Ja, reden sie Deutsch, ich verstehe sie nicht. Naja, nee, der Film ist super.
Also das war so, das wusste man nicht ganz genau, aber es hat gut funktioniert. Und dann haben sie den anderen beiden Teilen natürlich irgendwie die Kohle hinterhergeworfen.
Ja. Diese Rezension wurde Ihnen übrigens präsentiert von
Shortcuts.
In dem Film.
Ich habe bei Shortcuts richtig Ärger bekommen, als ich gesagt habe, wie scheiße der Hobbit ist. Weil das war eine der ersten großen Reviews bei uns, glaube ich, als der Kanal gerade gestartet ist, über den ersten Hobbit damals. Alle haben ja tierisch auf diesen Film gewartet, auch und vor allem die Nerds und so. Und dann kam ich da raus und gesagt, was ist das für eine Scheiße? Hab direkt nach dem Film eine Review gemacht, wie lahm und läppig ich den fand und wie scheiße der aussieht. Weil das ja der erste Film war an diesem HDR oder so ein super digitales Format, das so mega High Resolution ist. Und deswegen fand ich halt, dass das halt scheiße aussah. Das sah so aus wie Soap. Das war so GZSZ-Bild.
Ja, aber das so vom war Gefühl, so, wie heißt das hier, so ein Blurry Glow hatte. Wie heißt das hier, wenn das so. Ich weiß,
sorry, ja, es hatte auf jeden Fall keine Filmanmutung weiß, so, meinst, sondern es war viel zu scharf sozusagen. Und dann habe ich mich so darüber beschwert und ist richtig Shitstorm losgegangen, so wie ich mich denn darüber auch beschweren könne.
Aber
und
die haben
so.
Es doch gar nicht gesehen, den Film.
Aber das macht dann auch nichts.
Ja, also ich muss auch nochmal sagen, jetzt je länger wir drüber reden, und ich habe ja vorhin auch gesagt, der wäre, also so komplett scheiße fand ich den jetzt nicht. Wie gesagt, ich fand den so einen kleinen Fix nochmal in die Welt und auch wie diese Zwerge da bei dem Zuhause einlaufen und dann dieses Essen und so, das ist schon irgendwie so ein bisschen, das ist schon Herr der Ringe-Feeling.
Das war eine der schlimmsten Szenen
ever. Was findest du?
Aber das gut, war
wir waren
so
noch. Das wir waren filmmäßig aber noch nie einer Meinung, Nils.
Das war Herr der Ringe, das Musical. Das war so schlimm, ey. Och, wir packen tanzend die Teller ins Regal.
Warte. Die Stelle fand ich auch scheiße. Aber davor, dieses ganze Video so reinkommen und da ungefragt rein und er das eigentlich auch ganz gut spielt. Der Schauspieler, der für mich immer der The Office Guy sein wird und bleiben wird hier, das ist ja quasi das Pendant zu Jim vom amerikanischen Office. Wie heißt der denn nochmal beim Ricky Gervais Office hier?
Der Watson aus von Sherlock.
Ja, genau. Und ja, der spielt das halt gut, dieses Hobbit-mäßige und so, das fand ich schon nicht schlecht. Der ist
eigentlich Newman oder so New.
Auch so einer dieser, das ist einer dieser Darsteller, wo man den Namen nie weiß, ne? Obwohl er super.
Maria würde uns jetzt töten dafür, weil die ist ja auch die riesen Sherlock-Fan und so und die findet den auch total super.
Ja.
Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass sie nicht dabei ist.
Ja, ich kann Herbert einfach mal den bösen Maria-Blick machen okay.
Nee, die macht es immer so, die Augen runter und dann so ganz hoch, aber.
Aber warte mal, ganz kurz noch. Weil mir fällt ein Vergleich zu solchen Schauspielern, finde ich auch immer, jetzt fällt er mir original nicht ein, hier, der ist von, sehr witzig, hier Shaun of the Dead und hier Star Trek und wie heißt der nochmal?
Simon Pegg.
Ja, Simon Pegg ist, fällt eigentlich, weiß ich, dass man, jetzt habe ich einfach gerade einen kleinen Blackout gehabt, aber der ist auch so ein Darsteller, wo man immer weiß, wie der aussieht, aber ganz oft den Namen nicht so direkt weiß.
Ja. Naja, dieser, der vom Hobbit, der den Hobbit gespielt hat, ich fand das auch so doof, dann es war auch in dieser Szene, wo die Zwerge bei ihm vorbeikommen, da gibt's dann so eine ganz kurze Szene, wo so Frodo so kurz zu sehen ist und dann wieder so weggeht und so, ja. Nur so, die geht so einmal durchs Bild, damit man sagen kann, so, oh geil, ich habe auch Frodo gesehen, und so.
Wie er ihn
und
hasst.
Ja, ne?
Und er sieht aber ein bisschen aus wie ein Zwerg heute, finde ich, so diese Mütze.
Man muss dazu sagen, Nils sitzt gerade in einem Schaukelstuhl, ja. Schaukelt, während er super
mit einer
hasst.
Meerschaumpfeife. Nee, das war, mir war das alles viel zu Herr der Ringe-Teasing.
Krass, so kenne ich dich gar nicht. Ich mag aber diese Seite von dir, so Filme, so krass bashen. Du bist auch sonst immer eher so, du siehst das
ja,
Positive.
Ja, aber wenn es halt scheiße ist, dann muss man das halt auch
ja,
sagen.
Ja, aber der war nicht scheiße.
Doch, das war totaler Rotz.
Der war eine 5 von 10 maximal, aber nicht scheiße.
Der war eine 5 im Notensystem, im deutschen Schulnotensystem.
Wir können uns ja darauf einigen, dass ihr das unterschiedlich gut fandet.
Ja, wie fandst du den denn eigentlich?
Ich habe den nicht gesehen, aber direkt, wo wir gerade das gesamte Team von Shortcuts hier haben heute. Meine Frage direkt an euch, um auf den Rückblick zurückzukommen, was war denn euer Lieblingsfilm des Jahres? Ich überlege gerade, mir fällt kein ein. Zeitpunkt jetzt habe ich den Rogue One noch nicht gesehen. Ich fand den Star Trek-Film sehr gut.
Den dritten?
Der dieses Jahr halt rauskam, oder letztes, dieses Jahr.
Den fand ich auch sehr gut. Wer ist der denn nochmal? Was hat denn der für einen Zusatz?
Star Trek 2016.
Der erste hieß ja Star Trek, dann der zweite Star Trek Beyond, glaube ich.
Ich weiß nicht, was das Maria googeln würde, ne? Dann dreht sie uns zu den Bildschirmen.
Ja, naja. Stimmt. Mann, Maria fehlt. Auch menschlich.
Das war, glaube ich, jetzt ist Star Trek Beyonder.
Da müsste ich jetzt zu lange
überlegen. Real Beyond.
Also, Beyond Beyondness.
Immer noch Whiplash bei mir einfach.
Aber Whiplash war gar nicht dieses Jahr.
Ich weiß, deswegen sage ich einfach immer noch.
Ja, Whiplash war echt richtig, richtig gut. Ja, echt super.
Ich glaube, dieses Jahr habe ich, ja, ich glaube Rogue One, ich warte erstmal auf Rogue One noch ab, so, dann gucke ich mir an. Mhm. Aber Star Trek, warte mal, Star Wars, nee, war auch letzten Weihnachten. War letztes
Jahr. Aber, was habe ich denn dieses Jahr noch?
Gibt es irgendwas, was nicht so Science-Fiction-mäßig war, dieses Jahr, was toll war?
Ich überlege, also was ich ja richtig, ich glaube, der war auch Pets. Dieses Jahr, also was echt so einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr, das müsste dieses Jahr gelaufen sein, war Sing Street. Der war, glaube ich, dieses Jahr. Den fand ich so toll. Da ist mir so auch das Pipi in die Augen geschossen, ja. Wie verrückt. Das war dieser Film von dem Typen, der Once gemacht hat und diesen anderen mit oh Gott, jetzt fallen mir überhaupt keine Namen ein. Mark Ruffalo und wie heißt die Dünne aus Flucht der Karibik? Keira Knightley. Die haben doch auch so einen, Film gemacht, wo sie so eine Sängerin ist und okay. Er sie so als Plattenfirmen, als abgewrackter Plattenfirmtyp entdeckt. Der Typ, der die beiden Filme gemacht hat, der hat Sing Street gemacht und ist so nur ganz latent biografisch, aber da geht es um einen Jungen in Irland in den 80er Jahren, der so ein Mädchen beeindruckend klar machen will und deswegen eine Band gründet und so Musikvideos dreht und so. Und der halt so ein totaler 80er, so Cure und auf so einem Sound steht und so. Und sein großer Bruder hilft ihm auch andauernd. Und das ist auch ein super musikalischer Film und der hat mir unendlich viel Spaß gemacht, weil der sehr, sehr rührend ist, aber auch sehr lustig und sehr schön erzählt und so. Der war richtig, richtig toll. Also den sollte man unbedingt noch sehen. Vor allem jetzt so um die Weihnachtszeit geht der, glaube ich, gut ans Herz.
Ich habe jetzt mal die Maria gemacht, habe mal hier die Liste, die IMDb-Liste, Jahr 2016, die Most Popular Films.
Habe ich auch gerade rausgesucht, scheiße.
Ah, ich war schneller. Ja, sehr gut. Soll ich mal sagen, jetzt machen wir die ersten 5, 6 und dann können wir ja mal so ein bisschen. Der erste Platz ist fantastische TVs und wo sie zu finden sind.
Also erstmal muss man ja sagen, dass IMDb-Filmlisten immer die dümmsten Filmlisten sind, die es gibt, weil da stimmen nur so Nerds ab, die glauben, Ahnung von Filmen zu haben. Das sind immer die, ich hasse die IMDb-besten Listen, aber das nur vorweg. Das nur vorweg.
Den habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen.
Ja, das wird dann auch später Rogue One, wenn der dann raus ist.
Arrival, den möchte ich mir noch sehr gerne anschauen.
Aber da sind IMDb-Abstimmer ja sehr voraussehbar. Arrival soll auch super sein, habe ich auch gehört.
Dr. Strange? Der hieß übrigens Star Trek Beyond in diesem Jahr.
Wie hieß denn dann der zweite?
War es nicht irgendwas mit
Star Trek Darkness, Into Darkness.
Ja, Into Darkness,
genau. Ich habe mich getraut, weil ich dachte, das klingt so Star Trek, Star Wars-mäßig.
Nein, es war Star Trek Into Darkness. Da habe ich damals sogar noch J.J. Abrams am runden Tisch mit interviewt.
Da gute Brücke zu jetzt hier Platz 3 Dr. Strange, wo ja die Benedict Cumberbatch Interviews hast.
Und Dr. Strange war mein Lieblings-Superheldenfilm seit langer, langer Zeit. Dr. Strange ist unfassbar toll gewesen, den habe ich echt vergessen. Da bin ich wirklich aus dem Kino gegangen und gedacht, wie geil, dass man so auch Superhelden erzählen kann. So ein bisschen nicht ganz so poppycorny und nicht ganz so alles nur super ironisch, sondern auch so eine. Also ich hatte am Anfang so das erste Drittel des Films, hatte ich fast das Gefühl, so eine Art Extended Grey's Anatomy Folge zu sehen, also so von der Anmutung her, so diese
wie so. Muss man dafür die kurze Zwischenfrage, ist das wieder so ein Ding, wo man vorher die Comics kann?
Wirklich ganz und gar nicht.
Das muss man immer nur machen, um die Sachen nach dem Ende zu verstehen wahrscheinlich, ne?
Ja, denn wenn man wissen will, wie es so ein bisschen weitergeht und in was für einer Storyline man sich befindet, aber das ist eigentlich fast immer irrelevant. Ja. Nee, der war richtig, also bei Benedict Cumberbatch ist natürlich auch wirklich eine Hammerbesetzung, weil das ja ein Schauspieler ist, der so eine obwohl der auch sehr lustig ist und sehr frei spielen kann, ist der trotzdem ein Schauspieler, der immer so einen gewissen Hauch mehr Ernsthaftigkeit mitbringt als andere Schauspieler, finde ich. Ich bin bei Cumberbatch immer sofort etwas ernster mit bei der Sache und das spielt er bei dem Film ganz toll aus, weil das so einem Superheldenfilm halt irgendwie gut zu Gesicht steht, wenn das ein Schauspieler ist, den man einfach ein bisschen ernster nehmen kann.
Ich fand das sehr schön, als du ihn interviewt hast und er direkt als Hallo deine Schuhe gelobt hat.
Ja, meine den Kölner Dom. Meine Schuhe mit dem Kölner Dom und er dann auch direkt gesagt hat, dass er den Kölner Dom mal gesehen hat aus dem Zugfenster und dass er den toll findet. Tolles Gebäude.
Ich hab mal Ghetto Faust mit J.J. Abrams gemacht.
Echt? Ja, stimmt. Ja. Mit J.J. Ja, mit erinnere mich. Bei MovieX damals.
Ja, genau.
Bei MovieX. Geiles Filmmagazin.
Ja, es war ein sehr geiles Filmmagazin, richtig. Da haben wir Junket gemacht, sozusagen, einen sogenannten Junket und ich durfte rein bei J.J. Abrams Und ich fand das so witzig damals, dass, oder so interessant, weil das war ja da schon so lange her, dass das noch ein, dass Lost quasi noch ein Thema war. Ja. Also im weiteren Dunstkreis war das noch ein Thema, verbunden mit J.J. Abrams.
Super 8, ne?
Genau. Das war für Super 8 und das war ja, glaube ich, dann auch das erste Mal, dass J.J. Abrams so richtig groß Regie geführt hat, ja, und so.
Stimmt.
Und er war ja da noch sozusagen vielen Leuten auf dem Schirm, die Lost Fans waren, weil er war ja immer der Executive Producer von Lost und so und stand ja da auch immer drauf und so.
Ja.
Und dann habe ich, als ich reinkam, wurde mir halt als allererstes verboten, über Lost zu sprechen. So. Keine Fragen zum Ende von Lost. So. Und das war die fucking einzige Frage, die ich hatte an ihn. So. Also die ich wirklich ihm stellen wollte. So, und der Rest kam ja von der Redaktion, dann habe ich halt die üblichen Fragen abgespult. Aber ich habe immer versucht, diese Junkets, Nils wird davon ein Lied singen können, der war ja auch sehr vielen Junkets schon und ich durfte dann während MovieX auch so mal ein bisschen Erfahrung machen. Junkets sind ja insofern nervig, weil man da hingeht und eigentlich nur redaktionell aufgeschriebene Fragen runterspult und mit dem Unterschied, dass du halt wirklich einen Star vor dir hast. Aber es ist ja kaum, es wird null gemenschelt. So.
Zur Erklärung, Junkets sind diese Sachen, wo man kurz einfach nur, wo Stars sitzen und man hat dann so 5 Minuten, wo man reingesetzt und dann Fragen stellen kann.
Genau, wo man meistens so eine Pflanze im Hintergrund sieht von den Stars und ein Filmplakat und ich früher mal gedacht habe, das ist einfach nur reingeschnitten. Aber man sitzt tatsächlich gegenüber von diesem Star. Und ich habe immer dann versucht, trotzdem, was natürlich eine Gratwanderung, also so ein bisschen irgendwas zu machen, was halt eben die anderen Typen nicht machen, aber halt nicht, dass du so dieser Daniele Dingens bist, so, der völlig albern und nervig.
Daniele Rizzo.
Ja, den ich überhaupt nicht lustig finde übrigens. Aber auch nicht zu unprofessionell, aber irgendwas Kleines, so, habe ich immer versucht. Und da war zum Beispiel in diesem Fall ein kleiner Ghetto-Fast mit J.J. Abrams. Und da hat er gelacht und mir in die Augen geguckt und dann habe ich wirklich, dann gehe ich auch wirklich da raus mit dem Gefühl, ich habe zumindest einen kleinen bleibenden Eindruck bei einem großen Weltstar hinterlassen.
Vielleicht denkt er auch gerade an dich, wenn er so nochmal.
Man, that fist bump back then with this super good looking guy. Wow, that was super amazing.
Ich fand auch, ich habe ein Junket-Interview geführt, ich habe es immer von außen erlebt und fand immer die Stimmung da total weird, wenn da so ein Hollywood-Star dann sitzt oder ein paar mehrere und dann die ganzen Manager da rumfliegen und hat dann so exakt 3 Minuten und da muss man rein und ab 3 Sekunden gucken die schon böse, weil eigentlich ist es schon vorbei und die achten so auf jede Frage penetrant und dann so dann, wenn so eine Frage die leicht kritisch ist, dann machen die schon so so drohen einem, dass man rausfliegt, das ist echt so ganz,
vor allem die sehen immer richtig geil aus und man sieht immer richtig scheiße aus, wenn man da hingeht, weil die sind perfekt ausgeleuchtet.
Ja.
Die kriegen nach jedem Slot, kommt einer und pullert die nochmal ab, bringt denen einen Kaffee und so. Ich will aber damit übrigens nicht sagen, dass es ein leichter Job ist. Ich glaube, das ist super anstrengend, auch da zu stehen und da irgendwie 20, 30 so eine 5 Minuten zu machen.
Ja.
Aber man denkt dann schon immer so, man kommt da hin und dann ist man in diesem dunklen Stuhl und sieht dann voll scheiße aus.
Ja, ich versuche auch immer irgendwie was, also ich versuche immer mir irgendwas anzuziehen, wo die dann vielleicht irgendwie Spaß dran haben.
Ja.
So ein besonderes Shirt oder so. Als ich Muppets interviewt habe, hatte ich ein The Muppets Fanclub Shirt an, was so aus den 70ern war, zum Beispiel. Oder ich versuche das so in so Fragen einzubauen. Das war ganz schön, als ich zuletzt Jeff Goldblum interviewt habe für Independence Day 2.
Ja.
Da habe ich den gefragt, weil es in dem Film so ein bisschen darum geht, so, dass die Old Fucks kommen und retten die Welt sozusagen.
Ja.
So, sie müssen den Jungen zeigen, wie es geht irgendwie. Und dann habe ich ihm gesagt, ob das vielleicht auch so ein bisschen so die Geschichte des Films sei und so, weil ich würde ja jetzt dieses Jahr 40 und deswegen denke ich auch natürlich, dass so die Alten den Jungen das irgendwie. Und Jeff Goldblum haben voll drauf eingeschnitten und gesagt, Moment, was? Du wirst 40. Oh, du siehst überhaupt nicht aus wie 40.
Ja, das ist gut. Aber da kann man auch nicht leugnen, dass einen das schon, dass das mega freut. Ne? Wenn dann so ein krass und vor allem so ein unfassbar cooler Typ wie Jeff
Goldblum. Und der ist wirklich so cool. Das ist echt so ein Typ, der ist ja auch immer, der hat ja dieses, was heute den allermeisten Stars abgibt, wenn du heute so junge Stars interviewst, das sind halt die langweiligsten, das ist so wie Fußballer, ne?
Glatt
gebügelt vom Management und so. Und wenn du dann mal so einen Typen wie Goldblum triffst, der hat ja auch sowas Unklares, das ist ja so das Tolle an dem, so was fast Mysteriöses.
Ja.
Du weißt auch immer nicht, ob der so leicht gay ist oder nicht oder so, ne? Und ob der jetzt gerade auf dich steht oder nicht und so. Das kann man so gar nicht einschätzen und das finde ich halt super bei
so Typen. Ja, so ein bisschen was Bill Murray-eskes. So, oder
ja, irgendwie anders.
So, diese leichte Ironie in den Augen, die aber freundlich rüberkommt.
Genau.
So. Er macht einen kleinen Gag, aber du weißt, er will dich jetzt nicht auflaufen lassen. So. Ja. Ich glaube, den krassesten, den ich getroffen habe, ist eigentlich ein ganz witziges, da haben wir auch nie drüber geredet, weil ich glaube, wir alle drei haben ja öfter jetzt irgendwelche berühmten Leute, Personen in unserem Leben, weil durch die beruflichen Tätigkeiten gemacht und so. Wo ich manchmal auch so denke, wenn du das, manchmal habe ich das so erzählt früher irgendwelchen Leuten, die was ganz anderes beruflich machen, dass mir dann erst an deren Reaktion auffällt, wo ich denke, so, ja krass, ich habe schon irgendwie einen anderen Job als andere Menschen und wir nehmen das aber so für granted irgendwie oft so.
Ja, das klingt nicht, jetzt aber, auch so ein bisschen arrogant. Nee, nicht for granted, aber man man redet ja da nicht so. Oh, ja, übrigens, letzte Woche habe ich den Ding getroffen. Dann
ja,
darf er den.
Ja, aber ich frage mich, so. Ich habe mich aber komischerweise beim Lesen von Panikherz,
ja.
von dem Buch von Stuttgart Barre, so ein bisschen gefragt, warum ich eigentlich nie darüber rede. Weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ja auch ein bisschen cool, einen fucking krass berühmten Menschen irgendwie zu treffen. Aber dann ist es innerhalb des Dunstkreises dann immer so, oh, verpönt, red da nicht drüber. Aber eigentlich will man ja das erzählen, oder nicht?
Also ich habe mir total beibehalten, Fan zu sein ja. und ja. Das toll und aufregend zu finden, wenn ich Stars treffe und das auch sofort zu erzählen, ja. weil ich das ja. so aufregend finde. Ja. Also da bin ich überhaupt
okay,
nicht
ja gut,
zurückhaltend.
Okay, ja gut, dann bin so. Ich beruhigt, weil ich habe das immer so jetzt die letzten Jahre eher unterdrückt, weil ich ein paar Mal so Erfahrungen gemacht habe, dass, wenn man es macht, dann so die Mitarbeiter, mit denen man arbeitet, dann oft so mit den Augen rollen und so irgendwie, oh nee,
ja, aber da
machen die so ein elitären Ding draus und so. Ja, aber ja, eigentlich wollte ich immer so, ach oh, guck mal hier, ein Selfie mit, was weiß ich, Adam ja. Sandler oder sowas, das ist ja. halt einfach cool. Ne?
Also absolut, ich, total, würde ich auch nie so einen Hehl draus machen. Also ja. wer da irgendwie so die Augen rollt, der hat eher ein Problem als man ja. selbst, weil es ja so total toll ist, einen Star
ja,
zu treffen.
Ja.
So.
Genau, und ach gut, dass wir das auch mal gesagt haben. Aber ich wollte eigentlich genau noch schnell erzählen, bei mir war es Adam Sandler tatsächlich.
Ja.
Adam Sandler war damals bei MTV, da war ich noch super grün hinter den Ohren, da war ich noch Praktikant bei MTV und er kam, glaube ich, sogar zu Klaas in die Sendung, da war noch irgendwie so Viva Live Zeiten oder sowas
ja.
und da war Adam Sandler da und ich bin dann rüber und richtig fanmäßig, wollte einfach nur ihn sehen irgendwie so, ne? Und bin dann ins Studio und also ich habe selten in meinem Leben einen so fucking coolen Typen erlebt, der ja. so selbstbewusst mit, der kam da original erstmal mit Bermuda-Shorts an, so, ne? Bermuda-Shorts und Flipflops und so ein ja. T-Shirt, wo du echt gesehen, so ein Football-T-Shirt, was er irgendwie wahrscheinlich schon seit 2 Tagen an. Also Classic Adam Sandler, ja. wie er in seinen Filmen spielt.
Ja.
Und er kam dann her und dann ist er direkt an mir vorbeigelaufen. Unsere Augen haben sich kurz getroffen und das fand ich ganz geil. Er hat dann trotzdem mir die Hand angeboten. Er hat irgendwie so, hey, how you doing, man? Oh. Hey, yeah, I gotta go. Oh krass, ich merke gerade, ich habe eine gar nicht so schlechte Adam so ein bisschen SpongeBob drin. Aber nee, den fand ich, und der hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich dachte so, okay, wenn irgendjemand, also alle berühmten Leute sollten so sein, so ja. sich so verhalten.
Na, die meisten, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, die so super berühmt sind, die sind auch immer cool.
Ne? Ja.
Die sind also fast immer sehr professionell, aber auch sehr cool und sehr zuvorkommend und sehr sehr bei dir irgendwie. Und die so gerade Stars werden oder werden wollen, die sind meistens die so lustlos sind und irgendwie so ein bisschen zu cool für die Welt und so.
Ja.
Und das ist ja immer so ein bisschen mühsam, solche Leute zu interviewen und denen irgendwie alles in die Nase zu ziehen.
Was auch bei den ganz Großen ist, weshalb sie auch wahrscheinlich so ganz groß sind, ist so eine, was auch immer viele Leute aus den USA und so sagen, wenn die dich halt treffen oder du halt irgendwie, dass sie dir für den Moment, zum Beispiel sagen das viele über Paul McCartney und so, dass sie dir für den Moment das Gefühl geben, dass sie jetzt dich bemerken und dir so einen besonderen Moment geben, so, weißt
ja.
du, sowas haben halt die vielen Großen halt, selbst wenn es jetzt wie gesagt so ein Hallo ist,
ja.
die wissen halt, dass es für dich super krass ist und geben dir halt so ein, ja. man sind sich halt dessen so bewusst.
Das würde
das mache ich jetzt auch immer beim Rewe halt, deswegen,
ja.
wenn ich irgendwo bin, dann sage ich immer, gebe ich denen immer die Hand und so, weil ich weiß, ja, die hören gestern
das Ganze waren. Das ist eigentlich übrigens sehr lustig.
RBTV.
In Köln, in einer Bar, wo wir uns trafen vor unserem ersten Köln-Auftritt, kam ein Junge zu Donny und wollte ein Foto mit ihm machen. Und aber das war sehr lustig, weil sich Donny noch nicht, glaube ich, wobei, natürlich ist es im Gästeliste Geisterbahn Kosmos quasi passiert, weshalb Donny sofort uns anderen beiden mit aufs Bild geholt hat, was den Jungen total verwirrt hat, weil er nur ein Bild mit Donny machen wollte. Und glaube ich gar nicht, der dich halt nur von Rocket Beans kennt, aber nicht von Gästeliste Geisterbahn.
Ja,
das fand ich sehr lustig.
Ja, vor allem war das auch in der Hinsicht noch weirder. Vielen Dank, hast du das höflicherweise rausgelassen hast, um diese Weirdness, die noch viel krasser war eigentlich. Und zwar war das ja so, der kleine Junge kam auf mich zu und
ja.
der war, wir reden hier wirklich von 9 Jahre oder 10 Jahre alt,
super jung,
also wirklich so ein kleiner Junge. Kam auf mich zu. In dem gleichen Moment kam aber Florentin Will auf mich zu, weil er gerade reingekommen ist. Und ich hatte ihn halt auf die Gästeliste gemacht und ich wollte ihn halt begrüßen, so als, hey, alles klar, ne? Und wir begrüßen uns so. Aber genau gleichzeitig kam dieser Junge auf mich zu. Und er war aber einen Meter vorher da. Das heißt, wir wollten gerade uns die Hand geben und der kleine Junge kommt halt raus und sagt, kann ich ein Foto mit dir machen? Und mir war das so unangenehm, weil das sah echt so aus, hätte ich ihn bezahlt, dass er rüberkommt, um Florentin zu beeindrucken. So, hey, guck mal, ich habe auch Fans, weißt du? Und dann habe ich ja das Weirdeste gemacht. Ich weiß nicht warum. Hast du es gesehen? Ich habe dem so auf den Kopf geklopft, dem Jungen. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich mit meinen Händen machen soll, weil ich meine Hand schon fürs Check geben ausgeholt hatte für Florentin. Ja. Da war diese Junge und dann habe ich einfach
so
auf seinen Kopf.
Auf den Kopf
genau, ich habe ihm so liebevoll über den
wie
Kopf
so gestreicht.
genau, wie so ein Buzzer. Habe ich so freundlich drüber gestreichelt. Und dann habe ich irgendwie, und dann habe ich das gesagt, mit diesen, ja, ach so, ja, mit den Jungs kommen, wir kommen zusammen. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich wollte eigentlich mit dir eins.
Das war sehr gut. Ich wollte aber andersrum wäre es auch lustig gewesen, wenn du den Jungen auf die Gästeliste gemacht hättest. Und dann, also, ja, dann kann man immer Florentin dazu mit dem Foto mit dir machen.
Genau, und Florentin hast du auf dem Kopf. Ja, ja, stell dich mal an. Ganz, ganz kurz wollte ich noch kurz loswerden zu diesem Star-Dingens, weil was auch noch ein Thema ist, was ihr bestimmt auch kennt, so, dass Leute oft gerne mal sagen, dass sie irgendwie einen Star super arrogant und unfreundlich fanden. Ja. So, auch die gerade ganz Großen. Ja. Kam ich gerade drauf, weil du gemeint hast, die Jungen und Neuen, die sind oft so eine arrogante Aura und so, das kenne ich auch. Aber man hört ja immer wieder aus Kreisen so, dass einer irgendwie sagt, ja, ja, hier. Also wirklich beispielsweise Robbie Williams oder kann egal, ja, welcher Name sagt, ah, der ist ja total arrogant, habe ich gehört. Ne? Der ist so Backstage, soll der voll die Diva sein, bla, bla. Ja, und mir ist so klar, wie sowas passiert, weil, also ich habe die folgende Theorie, bei jedem Star kann das so passieren. Irgendein Gästebetreuer hat den halt an dem Tag bekommen, so, ja, ja. Das sind ja meistens irgendwelche Leute, die redaktionell arbeiten und die dann einfach so reinführen und die so ein bisschen den Getränke holen müssen, ja, und so bla bla. Und ich glaube, diese Leute checken einfach nicht, dass auch Stars einen fucking schlechten Tag haben können und nur weil wir normale Menschen so, ja, eine krasse Erwartungshaltung gegenüber den Stars haben, dass die immer genauso sind, wie wir gerade meinten, ja, so freundlich und einem diesen Moment schenken und, ja, so. Wenn die mal keinen Bock haben und einfach nur normal zurückweisend sind oder so einfach sich normal verhalten, wird das sofort persönlich genommen, glaube ich. Und dann wird so ein Gerüchtefeuer gleich so, ah, der war total arrogant zu mir. Ja, dabei, wenn es jetzt jemand Unbekanntes war, hättest du auch nichts gesagt.
Ja,
so.
Kann sein, ja.
Ja, das finde ich irgendwie interessant.
Ich habe das ja mal erlebt mit Ben Kingsley, den habe ich mal interviewt für so einen Film und das war wirklich...
Wer ist das nochmal?
Ben Kingsley,
hier, der Gandhi.
Gandhi gespielt, okay, hat und so. Mhm. Den habe ich mal für so einen Film interviewt, der wirklich einer der miesesten Filme der letzten Jahre war, Ender's Game, so ein Science-Fiction-Vollrotz.
Ja, richtig scheiße, ja.
Und dafür war Ben Kingsley irgendwie in town, um interviewt zu werden. Und dem wird schon auch bewusst gewesen sein, dass der Film wirklich scheiße war. Ja. Und dann hatte er, glaube ich, wirklich auch einen Kacktag irgendwie dazu. Und dann war es so, und ich habe dann mit allen gesprochen, die vorher bei ihm drin waren. Man hatte 7 Minuten, Junket. Und ich habe mit allen gesprochen, weil alle kamen so lachend raus. Und hab mit denen eingesprochen und jeder, 5, 6 Leute vor mir, jeder von denen, der drin war, hat gesagt, sei froh, wenn du es schaffst, eine Frage zu stellen. Und ich so, was? Ja, der ist scheiße drauf und so. Und ich so, ja, dann war ich dran und dann komme ich rein, sag so, bin auch ganz freundlich, sag, danke, dass ich hier sein darf, Mr. Kingsley und so, toll, dankeschön, setz mich hin und stell die erste Frage und der fängt an zu reden und redet 7 Minuten am Stück. Und dann sagt die Frau, okay, that's it, thanks. Und ich musste wieder raus. Also das hat 7 Minuten durchgeredet, hat sich nicht unterbrechen, das hat totale Scheiße gelabert von seiner Ausbildung am Shakespeare, am Royal Shakespeare Company.
Also er hatte mit leeren Augen quasi einfach
der nur hat dich auch gar nicht angeguckt und hat einfach irgendwas erzählt über das Spielen in diesem Film und aber über Spielen generell und wie es ist, bei der Royal Shakespeare Company gespielt zu haben, ja, weil gut, sein alter Lehrer hätte gesagt, dies und das und so muss man Figuren spielen und deswegen habe ich das mein ganzes Leben lang getan. Also der hatte keinen Bock. Und
ja, das deswegen, ist auf jeden Fall scheiße, ja.
Der hatte überhaupt keinen Bock und hat deswegen einfach bei jedem 7 Minuten geredet, ohne den anderen nochmal drankommen zu lassen. Wahrscheinlich aber auch, weil er Schiss hatte, dass ihn irgendwer mal fragt, Mr. Kingsley, warum dieser Film? an welcher Stelle von diesem Drehbuch haben Sie gesagt, das muss ich machen?
Aber das war vermutlich nicht deine erste Frage, deswegen hast du
gerade gefragt,
wie geht's Ihnen?
Deswegen, weil der wusste, dass jeder irgendwann diese Frage stellen müsste, der diesen Film ernsthaft gesehen hat, hat er wahrscheinlich einfach durchgeredet. Und es war so albern und es war aber auch so unprofessionell und so lächerlich, das fand ich echt arm. Aber deswegen würde ich jetzt niemals sagen, dass der irgendwie immer scheiße ist oder der Dümmste ist oder so, aber der hatte einfach an dem Tag keinen Bock und war halt einfach ein Otto an dem Tag. Und so, ja. Ich meine, ich habe das auch für Shortcuts gemacht. Wir haben es dann halt so gemacht, dass wir während dem Interview, dass wir danach im Studio noch so andere Szenen gedreht haben, wie ich so auf Toilette gehe, ein Sandwich esse, ah, ein Buch lese und so und haben das dann halt dann so reingeschnitten. Das
mit seinem Monolog im Hintergrund.
Genau, ja, das genau. Ist gut. Also so, weil das ist ja Notwehr, was anderes bleibt
ja dann gar nicht mehr übrig. Ja, finde ich auch. Also fällt mir gerade jetzt mal auf, wo du sagst, ich fand das Video auch super.
Ja. Also, hab's auch geliked. Wir haben Daumen hoch. Hast du einen Daumen hoch?
Ja, also ich hab Daumen hoch, dann wieder Daumen runter, um nochmal Daumen hoch zu geben.
Was wäre eigentlich, wenn wir inklusive Maria jetzt ab jetzt die Shortcuts übernehmen und Shortcuts machen?
Wenn wer was?
Wenn wir die Shortcuts machen. Wenn wir dich, Herr, mal ein paar Mal auf so Junkets schicken.
Hi.
Fände ich gut. Und Donny aus seiner Wohnung irgendwie Filmkritiken macht.
Ja, gerne.
Machen wir.
Ja, ich mache einfach jedes Mal unter dem Deckmantel von Moin Moin, bin ich immer so, ja, sag ich immer Andreas hier, der immer Moin Moin bei uns macht. Ja, ja, ich mache dann das und das Thema und dann setze ich mich hin und mache einfach neben so ein Shortcuts-Logo hin. So, ja, Leute, wie war eure Filmwoche? Und so.
Ich hätte mal, um auch noch einen Junket-Story zu erzählen, das war, mir fällt gerade der Name von einem Schauspieler nicht an, das war dieser Roland Emmerich-Film, wo Ach, oder auch das Weiße Haus da.
Hier, Independence Day.
Nee, nicht Independence Day, nee, sondern
dieser Black White House
Down. Nee, White House Down, genau.
Channing Tatum.
Channing Tatum.
Der ist so süß.
Und
Jamie Foxx,
genau. Und die waren für ein Interview da, die drei, also Emmerich, Dings und Dings. Ja. Und dann haben wir das aufgebaut in so einem Raum. Das waren Joko, ich und Anja, die mittlerweile bei Rocket Beans ist.
Ja.
Die viele Fans auch bei Rocket Beans hat.
Ja, zu Recht.
Und dann haben wir das aufgebaut und dann waren noch so
zwei, drei Leute vom Mikro dabei.
Ich habe das Mikro total hier, ganz nah am Mund.
Du hast gerade so gesprochen.
Ich
hast gerade neben das Mikro gesprochen.
Ja, so. Und dann kam Jamie Foxx in den Raum und hat sich kurz umgedreht. Scheiße. Und hat sein Handy genommen und man sah, er hat das iPhone mit dem Display nach außen und hat halt dann wirklich ein Telefonat vorgetäuscht, um wieder rauszugehen. Und das war nächstes Jahr schon mal sehr lustig.
Wirklich jetzt?
Ja. Das, also so, ist so der Klassiker. Und dann haben wir das Interview geführt und das war sehr lustig, weil Channing Tatum war damals der sehr viel kleiner als ich. Und ich möchte sagen, ich habe breitere Schultern als Channing Tatum an dieser Stelle. Aha. Und der wurde zu dieser Zeit als Sexiest Man Alive gewählt. Und ich hatte
nicht,
genau. Auch in diesem Jahr überraschend. und dann habe ich für Joko die Frage aufgeschrieben, was sonst nicht so mein Humor ist, aber ich fand es in dem Moment sehr lustig, wie das ist als Sexiest Man Alive und so, toll, ob er denn heute schon gefurzt hat. Und diese Frage stellte Joko als eine der allerersten Fragen in diesem Interview und dann war sofort so Totenstille und dann war so kurz, also hat die Welt kurz angehalten in dem Raum und alle so, okay. Und dann hat so der Emmerich irgendwie das dann versucht, alles zu retten. Das war sehr bizarr ein bisschen.
Sehr schön.
Ja. Sehr gut. Ich habe, soll ich nochmal, ist ein Film auf dieser Liste, um nochmal kurz auf die Liste zurückzukommen, weil wir die große Rückblicksendung machen, den kenne ich gar nicht. Also Platz 4 hier wäre Hacksaw Ridge, Die Entscheidung, ein zweiter Weltkriegsfilm von Mel Gibson.
Ja, dieser mit dem Typen, der sich,
mit Andrew
ein
Garfield.
Soldat, der beschlossen hat, nicht zu kämpfen.
Ah, okay.
Darum geht's, Hacksaw.
So wie ich bin ja Zivildienstleister.
Genau.
Okay.
Und so ist, der ist aber im Krieg als Soldat, aber nimmt keine Waffe in die Hand.
Suicide Squad, wie ist da hier die Meinung
dazu? Habe ich nicht geguckt, weil ich schon Batman vs. Superman so Horror fand.
Okay.
Erstmal keine DC-Verfilmung mehr für mich. Ich komme sofort wieder.
Okay. Was?
Hä?
Was sollen wir kurz einen Pausen-Jingle machen?
Ja.
Machen wir kurz einen Pausen-Jingle.
Tinene, Pause.
Gästeliste Geisterbahn.
So, was steht denn noch auf der Liste?
Ja, damit hätten wir ja die Filme. Sollen wir die Filme?
Also Suicide Squad.
Steht nur noch Quatsch. Also ich kann die mal kurz sagen. Also ansonsten würde ich sagen, wir haben das Thema Filme eigentlich ganz abgehakt.
Ja.
Aber hier steht jetzt, guck mal, als nächstes kommt jetzt Sausage Party auf der 6.
Den fand ich ja auch gar nicht so schlecht. Also den fanden ja eigentlich, also der ist ja richtig schlecht gelaufen und alle fanden den kacke. Ich fand den aber irgendwie witzig, weil das war wenigstens einmal der Versuch, was anderes zu machen.
Ja.
Hatte so seine Momente.
Ich finde es ein bisschen doof, dass ihr Willkommen bei den Hartmanns vorgestern habt. Ja? Das war eines ja, meiner Highlights.
Wenn die den einen Darsteller auf dem Plakat vergessen, vergessen wir eben den ganzen Film.
Und die hatten auch so tolle Facebook-Zitate, Zitate auf Instagram, wo sie dann geschrieben haben, sowas wie, dieser Film zählt nicht nur nach rechts, sondern auch nach links aus.
Und, oh Gott. Oh.
Nächster Film auf der Liste ist Trolls.
Achso, ja.
Trolls.
Justin Timberlake und so habe ich bei
der Show. Guter Soundtrack habe ich auf Vinyl. Da singen alle Stars aus dem Film die verschiedene Songs gecovert. Unter anderem natürlich auch, weil es wirklich, also ich meine, gerade bei dem Film super gut. Ich mag das ja immer, wenn man für so Filme Lieder covert und dann auch so die Songs covert, die irgendwie gut passen. Mhm. Und die zentrale Ballade des Films quasi ist True Colors, das alte Cyndi Lauper-Lied, was ja bei diesen bunten Trolls natürlich wirklich richtig gut passt.
Das war toll. Das werde ich mir mal anhören.
Aber um das auch abzuschließen, ich glaube tatsächlich, ist es ja wie jedes Jahr, die guten Filme kommen ja erst noch, die großen, also oder sind jetzt gerade rausgekommen. Arrival zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen, Deepwater Horizon, das soll glaube ich auch nicht so schlecht sein. Dann Rogue One, also so, da kommen ja noch einige dicke, so war Weihnachtsgeschäft und so.
Ja. Deepwater Arrival.
Ja. Ich glaube, Deepwater Horizon ist nicht schlecht. Der,
was ist das?
Schreck.
Diese
ich hab das,
Schreck?
Du als Ohr. Du als Ohr.
Nein, Schreck, nicht Schreck.
Du als,
der Daniel
du als
Schreck,
Ohr.
Der,
du als Umwelt. Du als Umweltbeauftragter.
Hallo.
Ja, das ist die Geisterbahn.
Ja. Der Daniel Schreck, ich wollte einfach gerade einfach ein kleines Big Up droppen und das wurde mir jetzt die ganze Zeit verwehrt. Daniel Schreck, der Kino Plus macht. Auf Rocket Beans TV, der hat darüber einen Beitrag geschrieben und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten und ich glaube, der Film ist ganz gut.
Okay, ich weiß immer nicht, worum es geht.
Um die Deepwater Horizon, die Ölplattform, ja, die ausgelaufen BP. Ist.
Ach so.
Was ja auch in der Amtszeit von Obama ziemlich lange irgendwie ein großes Ding war.
Ja.
Und der ist aber produziert von Mark Wahlberg, der Film.
Ja, und ich glaube, der hat so ganz viel Pathos und so. Und aber ich hab da irgendwie noch Bock drauf. Ich glaube, der ist ganz gut.
Trifft mich immer so sehr, sowas zu gucken. Kann ich mich angucken.
Ja. Aber du als Umweltschützer hättest da jetzt eigentlich sofort bei dem Namen... Naja, Herr, das ist deine Reputation.
Ich werde den Film brennen auf DVDs und kostenlos auslegen.
Ja, also wie hieß der nochmal? Loose Change oder so? Das war echt gruselig, als der immer in so Spätis rumlag, ne?
Ja.
Es gibt ja diesen 9-11-Verschwörungsfilm auf YouTube, You Loose Change, und den haben mal eine Zeit lang Leute auf DVDs gebrannt und dann in so Spätis ausgelegt, ja, mit so selbst kopierten Covern und so. Das war echt gruselig, fand ich.
Ja, dieser ganze Film ist gruselig.
Genauso wie immer diese Scientology-Heftchen in Spätis liegen über diese Drogenhilfe. Sag Nein zu Drogen, so ein blaues Heftchen.
Ich habe neulich ein Paket bestellt, ich weiß gar nicht mehr wo, und da lag dann so ein Heftchen bei vom Kopfverlag.
Echt?
Und da war wirklich, also wirklich, die haben ja zu jedem Thema irgendwie krassen Verschwörungszeugs. Ja. Da war dann so Krebs natürlich heilen und sowas. Und da war echt so, wo man so dachte, eieiei.
Unangenehm.
Also Krebs heilen ohne Arzt und sowas.
Ja. Ja, das ist so eine Anleitung gewesen, wie man so einem Krebs so CPR machen kann und sowas. Genau, stimmt. So am Strand, so ein kleiner Krebs und dann so ein kleiner Verbandskasten.
Ja, den Heimchengriff bei Krebs.
Ja, genau. Nee, war ja natürlich, so Tee, eine ganz kleine Teetasse.
Heißt ja nicht Heimlichgriff und du hast ja gerade Heimchengriff,
stimmt, gehört, Heimlichgriff.
Aber vielleicht heißt ja dann Heimchengriff, weil der alles so klein ist. Ja. Okay, noch Platz 8 hier wäre die wahren Memoiren eines internationalen Killers. Mit Kevin James. What?
Ach so.
Das kann ja nur dann irgendwie albern sein.
Ja, das war doch so ein, das war so eine Comedy. Ja. Lief die hier schon? Ich überlege gerade, ob die hier.
Ich weiß es nicht.
Die fängt, glaube ich, gerade an. Also ist gerade.
Ja.
Aber ist, glaube ich, wieder so ein Film, ist gar nicht fürs deutsche.
Ja, das ist mit Kevin James, also kann er ja nicht irgendwie ernst sein.
Okay.
Ja, komm, lass
Platz 9.
Machen wir jetzt alle.
Okay. Nee, bis zwei Platz haben 10 wir noch.
Können wir schon machen.
Nocturnal Animals. Mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal und Michael Shannon.
Der soll super sein, den haben wir aber noch nicht gesehen.
Hat auch hier 8 Punkte.
Wir sind doch hier kein Filmpodcast.
Aber das sagt dir nichts. Und der letzte, The Edge of 17.
Keine Ahnung.
High School Life Gets Even More Unbearable for Nadine When Her Best Friend Krista Starts Dating Her Older Brother.
Oh, okay.
Den werden wir anschauen. Okay, damit hätten wir die Filme abgeschlossen.
Des Jahres, ja.
Dann ganz kurz Musik, euer Lieblingssong des Jahres.
Boah, nee. Ich bin raus. Erstmal 10 Minuten, glaube ich. Jetzt kommt erstmal Nils.
Und nee, deswegen sage ich nur schnell einen Song einfach.
Ich überlege, muss ich echt lange überlegen, was so mein Lieblingssong des Jahres
ist. Ich glaube, für mich ist es Million Reasons von Lady Gaga.
Muss es denn ein Track von diesem Jahr auch sein? Oder einfach ein Track, der in diesem Jahr mich begleitet hat viel?
Du darfst auch das machen.
Dann sage ich Junior Boy is Over It.
Okay. Wo hat er dich begleitet?
Ich habe den, das war ganz interessant eigentlich. Ich hab noch nie vorher von den Junior Boys was gehört. Sagen die dir was?
Nee. Ich verwechsel das, glaube ich, mit irgendeiner anderen.
Ich habe die sogar mal live gesehen. Da haben die so ganz viel Verrückte, so eine ganz verrückte Maschine auf der Bühne gehabt, wo die dann immer so die Stecker umgesteckt haben und hat die Sounds gemacht.
Ja, das nennt man elektronische Musik machen.
Ja. Nee, die hatten da wirklich, die waren auf der Bühne und hatten die so ein...
Ja, das machen manche.
Wie so Zeitreisen.
Nee, das machen tatsächlich, das war jetzt gar nicht mal so nur ironisch. Das ist, viele elektronische Musikproduzenten arbeiten mit sowas, auch unter anderem zum Beispiel Simian Mobile Disco, die haben auch so ein Rack, nennt sich das.
Die habe ich, glaube ich, gesehen. Die habe ich gesehen, die haben das gemacht.
Ja, die machen das auch, genau. Aber ganz kurz, Junior Boys Over It war so, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich bin irgendwann im Herbst, glaube ich, oder im Spätsommer mit dem Auto nach Hause gefahren und das lief im Radio. Und ich glaube, das lief irgendwie bei Fritz oder so. Und das war, Fritz kann nicht sein, irgendeinem coolen Radiosender.
Flux FM wahrscheinlich.
Ja, Flux FM, glaube ich.
Shortcuts Radio.
Ja, genau, Flux FM. Und das war wieder so ein Takeover oder so. Und dann haben irgendwelche zwei britischen Dudes, die ich wirklich auch noch nie vorher gehört habe, kann jetzt auch nicht sagen, wer es war, einfach so ein bisschen ihre Playlists gespielt oder Sachen, die sie gut finden. Und dann kam auf einmal dieser Song. Mhm. Und das war total krass, weil ich noch nie in meinem Leben... Vielleicht war ich auch in dem Moment in der perfekten Stimmung dafür, aber sofort mich so krass in einen Song verliebt habe. Also innerhalb von 5 Sekunden war ich voll so, das war wirklich so, dass mein Mund so aufging und ich einfach so dachte, was zur Hölle ist dieser Song, was ist dieser Sound, wer ist das, fucking,
das ich, wie geil das, ist das? Das hat man nur ganz selten, aber ich finde das immer ganz toll, wenn man diese Radiomagie dann hat, wenn man so von einem Song überrascht wird und der gerade ganz krass in die Stimmung passt.
Ja, das war wirklich krass, war so abends nach Hause fahren und es hat einfach perfekt gepasst und ich war wirklich so mundoffen Und dann war auch mal wieder so, die modernen Medien haben einem tatsächlich geholfen in diesem Fall. Ich habe da noch kurz irgendwie gesnappt, ja, so dass man das noch hören konnte. Also gar nicht irgendwie um der Selbstdarstellung willen, sondern wirklich so, ich habe das so diesen Moment kurz geteilt, so, ey, gerade kann mir bitte jemand sagen, wie dieser fucking Song heißt, weil ich ja sonst nie drauf gekommen wäre.
Shazam!
Ja, ich habe Shazam nicht und ich habe in der Auto gefahren. Ja. Und das war eine Ampel, deswegen kann man das schnell anmachen. Und dann haben wir da sogar das ein paar Leute geschickt und ich habe mir das dann sofort runtergeladen und seitdem höre ich diesen Song immer noch und höre den eigentlich fast alle 2-3 Tage einfach nochmal an und habe den jetzt so in- und auswendig.
Okay.
No? Hast du jetzt auch deinen Song gefunden? Jetzt, oder?
Nee, gibt ich überlege gerade noch, wie der heißt.
Es gibt auch einen Song von Dinosaur Jr., der auch Over It heißt, der ist auch sehr gut.
Das Dinosaur Jr. Album dieses Jahr. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob ich so Songs dieses Jahr habe. Ich habe dieses Jahr echt viel Alben gehört, viel immer ja, so ganze Platten
gleich. Ja, deswegen gehört, dachte ich, damit wir das hier um Donny Liebe zu Liebe nicht so ausweiten, dachte ich,
also der letzte, den Song, wo ich dachte, der jetzt wirklich am Handy lange graben muss, ist Nils, wenn es um Thema Musik geht.
Nee, aber nee, es ist, glaube ich, schwierig, sich auf einen Song zu einigen.
Also, ich glaube, ich habe zwei Lieblingssongs dieser oder zwei Lieder, die ich überdurchschnittlich oft gehört habe.
Okay.
Und zwar einmal Lisbeth vom neuen Höchste Eisenbahn-Album, weil die Höchste Eisenbahn eine Band ist, die ich abgöttisch verehre, weil die ganz wundervolles Songwriting machen. Und dann King of the World vom neuen Weezer-Album. Dieses Jahr haben Weezer ja das weiße Album rausgebracht. Und da gab es dieses Lied King of the World, was so eine Liebeserklärung ist von Rivers Cuomo an seine Frau, also vom Sänger von Weezer an seine Frau. Und das ist auch wieder ein ganz wunderschönes Lied, auch sehr Weezer-esque und sehr rührend und berührend. Und das habe ich echt irrsinnig oft gehört. Deswegen sind das, glaube ich, meine zwei Songs des Jahres.
Oh, ein ganz schönes Album, finde ich, das solche Album.
Ja, genau.
Gut, hätten wir Musik aufgehabt.
Ja, hast du da eins gesagt?
Ja, A Million Reasons von Lady Gaga.
Ach so, stimmt.
Das ist ein ganz toller Song.
Okay, was ist dein Lieblingsgemälde des Jahres?
Boah, ich bin gerade wieder bei Boys. So, wieder die Klassiker rausgeholt.
Aber jetzt ist ja gerade diese besonders schöne Bosch-Ausstellung in Berlin.
Hieronymus. Ich bin sehr froh, nicht mehr in Berlin zu leben.
Hieronymus Bosch. Ja, du kannst ja jetzt in die sehr schöne Kunsthalle in Hamburg gehen. Da sind immer tolle Ausstellungen.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel.
Wir können ja kurz über den Podcast, weil ich finde es immer wieder erstaunlich, dass vielleicht, außer jetzt die Aufnahme ist super schlecht, weil Maria nicht hier ist, aber dass wir das immer noch hinkriegen. Wir drei unorganisierten Menschen, dank der Power von Maria, dass wir auch dieses Jahr eigentlich ohne Ausfall immer eine neue Sendung hatten. Und natürlich, was ich noch viel verrückter und krasser finde, dass das so erfolgreich ist und die Leute uns so gerne hören. Und das finde ich sehr schön.
Dass auch unsere Grillwalking on Sunshine Tour mit 3 Terminen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.
Ja, toll.
Ja, innerhalb sehr, sehr, sehr kürzester Zeit. Ja. Also ich glaube, da haben wir Olli und Jan auch überholt. Da waren wir schneller. Ja? Mit mehr Terminen.
Vor allem hat es auch sofort funktioniert, der Kartenverkauf.
Ich glaube, das ist tatsächlich das erste offizielle Mal, dass wir einen anderen Podcast so erwähnen, so in dem Bereich, so im Sinne von, oh, das
war was natürlich klar ist,
natürlich schauen auch wir in die fucking Podcast-Charts und gucken da rein, wer so gerade irgendwie welche Platzierung hat und so. Ja. Und natürlich kennen wir auch Olli Schulz und Jan Böhmermann und natürlich wissen wir auch, dass die einen Podcast machen, aber mir war das zum Beispiel, ich habe da ja nie drüber geredet, weil mir war das immer so unangenehm, weil ich Jan Olli auch kenne und dann, weil das natürlich so ist, dass dann du sofort verglichen wirst, weil na klar haben die das vor uns gemacht, aber es ist ja so, irgendwann gab es auch die erste Fußballmannschaft, dann hieß es ja nicht, dass nicht jeder andere eine Fußballmannschaft gründen kann, weißt du, dass du da nicht ähnliche Typen bist, die was Ähnliches, und mich hat das am Anfang sehr, sehr genervt, als ich den Podcast gemacht habe, weil ich auch leider so ein Typ bin, der zu viel, oder ich werde da immer besser, der zu viel auf die Meinung anderer sozusagen Wert legt. Mittlerweile lege ich das immer mehr ab. Und da war mir halt so ein bisschen, war mir das unangenehm, weil ich dann immer sofort dachte, oh, die denken jetzt, wir sind so einer, wir machen das jetzt nach und wollen das jetzt auch machen. Dabei war das ja nie im Ansatzweise so die Motivation, sondern die Story kennen ja die meisten GG-Hörer, wie das ja war. Das war ja, dass Nils und ich das so, oder ihr beiden und wir das dann irgendwann zusammengetan hat, diesen Gedanken schon seit Jahren hatten irgendwie. Aber nee, aber das, weiß ich auch nicht, warum ich es gerade erzähle, aber ich glaube, das haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet und es ist mir gerade aufgefallen, ich habe gesagt, ja, das ist der Grund, warum ich zumindest noch nie vorher über andere, außer Podcast-UFO-Podcasts geredet habe.
Was war eigentlich der erste Fußballverein Deutschlands?
Germania Berlin.
Ah ja, wirklich?
Ja, die waren auch, ja, also die sind, ich weiß nicht, um die Jahrtausendwende. Und also weil zum Beispiel sowas wie 1860 München oder sowas, den gab es schon, aber das war halt kein Fußballverein.
Naja,
die hatten halt
Sportverein,
so Turnen und sowas hatten die. Und ich glaube, die waren die Ersten. Die sind in Berlin-Tempelhof irgendwo.
Das heißt also, nehmen wir jetzt mal an, dass Olli und Jan Germania Berlin sind. Dann sind wir ja sowas wie der FC.
Und dann sind wir in Kürze Champions League, würde ich sagen.
Dann, wir sind dann auch der erste Bundesligameister. Und dann frage ich mich aber, wann es mal so einen Podcast gibt, der so Red Bull-mäßig ist, wo so drei super super lustige Leute von so einer Firma zusammengesetzt werden, also die sich aber gar nicht verstehen.
Das stimmt, das
diese, ist eine sehr gute Frage. Also dieser Podcast ist auch für die Region einfach toll.
Red Bull Podcast.
Ich fand das aber,
voll gut.
Was mir gerade noch
einfällt. Jugendzentrum für unser wird Podcast beigebracht, so Nachwuchs-Comedians und so.
Nein, du musst spontaner werden.
Die haben auch so einen ganz komischen Namen, weil sie Red Bull nicht im Namen haben dürfen, aber irgendwie muss es dann so Radio,
genau.
Radioball.
Radio Bulli.
Radio Ballern Leipzig.
Radio Ballern.
Eure Radio Bullen.
Das ist aber wirklich ein sehr, sehr interessanter und guter Gedanke, stimmt.
Guter Zeitpunkt, so, um mir mein Monster Energy Drink aufzumachen.
Ja. Genau, oder zwei von uns werden dann einfach so von irgendeiner Marketingfirma eingeschätzt als so die beiden Besten hier hin und werden dann mit Luke Mockridge zusammengesetzt. So, jetzt legt mal los. 20.000 Euro pro Folge, bitte jetzt lustig sein, go.
Genau. Das wäre lustig, wenn die dann auch, ja, dann so, wenn die uns einfach dann unser Konzept quasi kopieren, aber dann so voll aufdrehen, so mit Luke Mockridge, Chris Tall und
Mario Barth. Ja, Chris, du weißt schon, dass man deine Hand nicht sieht beim Podcast. Also wenn du jetzt immer an die Backe fährst und Dorf das sagst, dann kriegt das keiner mit, den Gag. Oh, hab ich nicht verstanden. Nein.
Was mir gerade noch einfiel, weil wir gerade schon fest und flauschig reden, in Bezug auf dieses Live-Dings. Ich fand das krass zu sehen, also auch, dass es da so ein bisschen Ärger gab bei den Verkaufsdings, weil die auch so schnell ausverkauft haben. Erst hat der Link nicht geklappt und keine Ahnung was. Wie schnell das dann so umkippt, diese, hey, wir sind alle Jan Olli-Fans, wir sind total heimlich und wir sind eine Family, alles so niedlich und dieses gefühlte nahbar sein. Aber dann, wie das krass schnell umgekippt ist und dann so Shitstorm-mäßig alle aufgeregt haben und beschwert haben und da kann ich verstehen, wenn man dann kurz keine Lust mehr hat, das zu machen, so ein bisschen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, die haben auch mit ganz anderen, die sind ja in ganz anderen Sphären und die haben da ganz andere, die erreichen auch ganz, ich glaube, die erreichen mehr eigentlich nicht podcast-affine Menschen, die über das Radio das gehört haben und dann so umgestiegen sind. Und ich glaube, podcast-affine Menschen sind ja grundsätzlich erstmal schon mal super cool.
Ja. So. Ich glaube aber auch, dass durch die das Podcast-Ding wieder ein bisschen groß
geworden ist. Glaube ich auch. Es ist, glaube ich, ein totaler Verdienst, dass durch die überhaupt der Begriff Podcast auch irgendwie dann ein bisschen mehr auftaucht und mehr auch bei Leuten auftaucht, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben und denen das für die ein Begriff wird und so. Also da leisten die schon eine Art Pionierarbeit, muss man auf jeden Fall sagen.
Ja.
Einfach durch ihre Größe und durch ihren
Fame. Willst du nochmal mit denen arbeiten, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Aber durch den Fame machen die so Begriffe, können die ja so Begriffe auch wieder irgendwie bekannter machen und so. Und das kommt uns ja dann letzten Endes wieder zugute.
Ja.
Auch wenn die das vielleicht nicht wollen.
Ja, genau, deswegen bin ich gerade so, also das, um das nochmal zu erklären, auch nochmal klarzustellen, ich finde das ja toll, was die machen, ich mag die beide auch und so. Ich meine, das klang jetzt gerade so ein bisschen wie so eine Lobhudelei, die ja so ein bisschen generisch ist. Also mein Gott, die machen halt einen Podcast und die haben halt irgendwie das angefangen und gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Pionierarbeit ist.
Nee, die also machen das ja auch nicht absichtlich, weil es ist ja einfach ein Podcast, was sie machen, aber das ist halt gut, wenn so Leute, die so Fame mitbringen, Podcast machen, weil dadurch der Begriff wieder irgendwie geläufiger wird. Das ist halt wichtig.
Ja. Okay. Lifehack von mir an dieser Stelle, ruhig mal wieder Waldmeisterbrause trinken.
Ja, das ist aber wirklich eine sehr, sehr gute Waldmeisterbrause.
In diesem Fall Kölsches Wasser, Premium-Brause ohne Rohr- und Rübenzuckereinsatz, mit Agavendicksaft gesüßt und dem hauseigenen Brunnenwasser der ältesten Kölsch-Brauerei der Welt.
Aber das war schon wieder jetzt so eine vertane Werbechance. Jetzt
hast du das komplett vorgelesen. Ja, aber das ist sowas, die haben kein Geld für Werbung, die empfehle ich einfach mal so. Der Familienbrauerei Gebrüder Sünner.
Nein, ganz so arm sind die nicht, lecker. Aber die können uns schon mal eine Kiste Kölschwasser
irgendwie rüberschicken. Ja, oder? Also, wenn ihr das hört.
Weil es ist sehr, sehr lecker. Also das Waldmeister zumindest. Es gibt noch Orange, das ist auch okay.
Orange.
Und ich glaube, es gibt noch Pink Grapefruit oder so. Das finde ich mal. Oder Pappelmuse oder so.
Aber diese Köln-Cola habe ich nirgends gesehen. Kölner. Gibt es die noch?
Weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
Aber die fand ich sehr gut.
Echt?
Nicht so gut wie Premium-Cola aus Hamburg.
Premium-Cola ist natürlich die beste.
Ja. Die brauchen wirklich Werbung, weil die keine Werbung machen. Aus
aber wenn sie ideologischen machen, brauchen Gründen. Sie dann welche?
Weil jeder Werbung braucht. Das haben wir von unserem Sponsor Red Bull so gesagt bekommen. Ja, aber ich finde, also fällt mir mal kurz zu unserem Podcast. Ich finde das immer so interessant, wenn man, wenn wir diese Live-Sachen machen und das dann so, also jetzt sitzen wir halt hier und quatschen und dann hat man so ein okayes Gefühl bei, weil mittlerweile macht man sich nicht mehr nach jeder Folge Gedanken, wie am Anfang so, ist das jetzt gut oder war es nicht so gut? Wir haben jetzt nur so ein bisschen mittelmäßig gelacht und ne. Und bei so live hat man das wieder, weil man dann halt so dementsprechend live Reaktionen bekommt und sich dann zwischendurch so wieder in den Kopf, ich muss jetzt hier Leute irgendwie unterhalten, weil die ja gerade hier sind.
Genau.
Das finde ich immer sehr interessant, wenn wir dann so in der Pause kurz zusammenstehen, so, wie war das jetzt? Normalerweise kommt dann immer Maria und sagt, hey, alles gut, die lachen viel, ich höre das hier über die Kopfhörer. Und das finde ich immer sehr interessant, so dieses, wir reden ja einfach nur Ding.
Ich glaube, man müsste dem Publikum mal ein Geräusch beibringen, das nicht Lachen ist, was aber trotzdem signalisiert, dass sie zufrieden sind.
Schnipsen einfach.
Die müssten vielleicht mal so ein, oder sowas, so ein,
ja, oder wir trainieren uns einfach Selbstbewusstsein an, das ist natürlich auch möglich.
Ja, aber ich glaube, Ersteres wäre sehr viel einfacher. Hallo,
dafür machen wir doch den Scheiß. Nee, ich finde das auch interessant, aber ich glaube, warum das dann so sich seltsam anfühlt für uns, weil wir, glaube ich, alle drei schon einfach Entertainer sind, so irgendwie irgendwo im Kern, und auf einer Bühne stehen ist halt auf einer Bühne stehen oder sitzen bei uns im Fall. Ja. Und da sind natürlich Leute. Und gestern haben wir das ja auch so gemacht. Wir starten ja immer den Podcast so ganz normal tatsächlich. Und ich glaube, wir spielen dann so die ersten 5 Minuten, als ob uns gar nicht klar ist, dass da gerade Leute im Publikum sitzen. Ja. So ein bisschen so, ja, wir tun das so ab und fangen so normal an. Und da erzählen wir den größten Bullshit, weil wir natürlich einfach gerade mega angespannt sind und so also eine Rolle kurz spielen, als ob wir nicht checken, dass da gerade live Leute sitzen. Also ja. So geht's mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei euch so geht.
Ja, es ist, ich würde nicht sagen, dass es ist, so zu tun, als wenn da keiner wäre, aber es ist halt so ein in the zone kommen, ja. Dass wir so diese Dreisamkeit irgendwie wieder aktiviert kriegen
und
kultiviert, dreiste Dreisamkeit ja. Irgendwie aktiviert und kultiviert kriegen, und dann von da aus können wir ja alles, wie wir wissen.
Ja, genau. Ich sehe das ja gleich, aber ich meinte ja eben nur diese Anfangsphase, die dann für mich zumindest und ich glaube auch für euch so einfach sehr noch seltsamer sich anfühlt, weil wir eben noch nicht so in dieser Zone drin sind so, und dann ist es immer total seltsam, weil dann hat man immer, also hab ich immer starkes Bedürfnis, in Richtung Publikum zu schauen und irgendwie irgendwas, eine Geste zu machen oder mit dem Publikum zu reden, weil das ist dieses Entertainer-Game, weil wenn du auf der Bühne stehst, willst du ja mit dem Publikum interagieren und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, ignoriere ich die, aber dann denke ich wieder, fuck, die sind ja deswegen hier, die wollen ja einfach nur mal zugucken, wie wir Podcasts machen, was ja eh schon an sich total seltsam ist eigentlich. Und deswegen, da kommen so viel Seltsamhaftigkeit zusammen, was aber in der Summe wunderschön ist irgendwie, und sich das irgendwie auf uns überträgt in so ein positives Seltsamsein, und dann ist es irgendwie ganz, ganz entspannt irgendwie.
Und eigentlich kann uns das Publikum ja egal sein, weil das sind ja nur so, sagen wir mal, 500 Leute, während ja zu Hause das ja Hunderttausende hören. Ne? Die sind ja eigentlich viel wichtiger.
Ja.
Aber naja. Hat mir unser Investor gesagt. Ich soll da nochmal drauf rumpochen.
Drauf rumpochern.
Und hey, Leute, da draußen, lasst gerne einen Kommi da, lasst eine Rezension da, wir freuen uns, wir lesen das. Kommi, einen Daumen hoch.
Ey, lasst gerne einen Komata da.
Komata, eine iTunes-Dings. Das soll, glaube ich, immer sehr gut sein für die Charts und so.
Ja, wir sind in den iTunes-Charts, sind wir echt voll raus, weil wir aber auch lange nicht mehr so eine Comment-Lawine losgetreten haben.
Ja, das finde ich aber auch mal so ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Weil eigentlich ist es ja, also einerseits freut man sich immer über neue Hörer. Andererseits will man nicht so drauf rumpochen, dass man in den Charts ist und so. Aber wisst ihr, wie ich meine?
Naja, wenn man in den, also ist ja einfach erklärt, wenn man in den Charts ist bei der Podcast-App, dann kriegt man schneller, einfacher neue Hörer.
So, ja, genau.
Fertig, weil man dann einfach, weil viele Leute kennen ja, gerade Podcast ist ja gerade so ein bisschen im Boom. Und ich glaube, viele Leute gehen einfach in die App und gucken sich so an, okay, Komödien, und gucken dann die Top 10 an. Und meistens, also wie wir ja auch, wie wir alle das ja machen, bei Apps oder so.
Ja,
du wählst halt die ersten 2, 3 aus und der Rest ist erstmal so nicht Dings. Ja. Und ich fand das auch so lustig. Ich gucke da wirklich selten mittlerweile rein. Also jetzt wirklich ernsthaft, das ist jetzt wie so, ja, ich gucke da jeden Tag rein, aber ich gucke wirklich alle 2, 3 Wochen mal rein. Und ich fand das neulich halt so lustig, dass wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben mit dem Podcast-UFO um Platz 86. Wir waren direkt hintereinander 88 und 87. Und okay, alles klar, die Jungs haben das gleiche Problem, weil die ja auch einen sehr guten Podcast machen, der irgendwie nicht in den Top 10 ist und da sehr, sehr viel richtige Scheiße, meiner Meinung nach, ist in den Top 10.
Das sind ja auch nur Radiosendungen und so.
Ja, also
Radiosendungen und Quatsch.
Richtig, ja, genau. Aber ich glaube, man kann
aber da schon mal... Aber sind auch nicht für die Massen.
Genau. Aber wegen den Kommentaren muss ich auch noch mal kurz sagen, geht es euch auch so, wenn ihr da mal die Kommentare lesen wollt, das ist in dieser App so scheiße gemacht, man muss 5-mal runterscrollen, immer wieder auf weitere Kommentare drücken. Und der, weil dann der erste, der angezeigt ist, ja so ein super alter Kommentar.
Ich guck's dir mal am Rechner an, und dann muss man so auf Neueste anzeigen, dann werden die immer gleich angezeigt.
Ja, okay. Achso, und ich guck das dann
am Handy. Also an dieser Stelle, wenn ihr uns das Geschenk neue Hörer machen möchtet für das neue Jahr und jetzt den Jahreswechsel, dann freuen wir uns immer sehr über Bewertungen bei iTunes, insofern sie denn positiv sind.
Ja, nee, aber ich meine, das ist ja auch noch, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber nochmal das zu unterstreichen. Wir machen das ja auch
also für euch da draußen und wir uns, das ist ja schön für uns. Also,
ja, das stimmt.
So Feedback zu bekommen.
Das stimmt.
Ich glaube, irgendwann denkt man vielleicht, okay, wir haben jetzt so einen großen Podcast und wir machen schon Live-Shows und so und würden jetzt voll so, das ist gar nicht so, wir sind immer noch, wie bei der ersten Folge, gucken wir uns die Reaktionen im Netz an und freuen uns voll über jeden Tweet, über jedes Ding und damit machen wir jetzt irgendwie keine Kohle, wenn jetzt Leute da irgendwie reagieren drauf, sondern das ist einfach wirklich für uns so ein bisschen, das ist einfach schön zu sehen, wie kommt das an, kommt das überhaupt an, so, weil
ja, das stimmt, ja.
Weil wir müssen ja daran denken, vielleicht auch für die Zuhörer, ihr müsst euch so vorstellen, wir reden ja hier zu dritt in ein Mikrofon so und wir kriegen ja nichts mit.
Jeder in sein Mikrofon.
Jeder in sein Mikrofon, genau. Und wir kriegen ja nichts mit. Und das ist die einzige, außer den Live-Shows, Form des Feedbacks oder mal auf der Straße oder so, wenn es mal selten passiert
so
und sehr awkward ist.
So eine Umarmung auf der Straße.
Ist das Einzige. Genau. Oh, ich fühle mich gerade wie so Mel Gibson auf so einem Pferd, der so diese Rede und die hier kommen gerade so die Violinen rein. Das ist die einzige Chance für uns, mit euch zu kommunizieren. Drum lasst uns Kommis da lassen. Wir machen alle so die Fäuste in die Luft. Und dann rennen wir weg.
Ja.
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 Ja. Dann,
aber Podcast noch, war ja so, dass du wolltest noch
ja,
so ein bisschen. Ich, aber, das ist nichts weiter dazu. Du hast deine Rede, da kann man ja nichts mehr an. Also,
es hat sich halt krass entwickelt, glaube ich,
ja.
In diesem Jahr. Also wir reden ja so ein bisschen auch auf das Jahr 2016. Es hat sich viel getan und ich finde, das Schönste eigentlich an der Sache ist, dass die Sorge, die ich zumindest am Anfang persönlich öfter mal hatte, so nach den ersten 2, 3 Monaten Podcast machen, dieses Ding, dass man denkt, ey, irgendwann gehen mir doch mal die Themen aus, ich kann doch nicht immer da jetzt da hinsitzen und dann irgendwann, manchmal habe ich vielleicht auch schlechte Laune oder so und meine Erkenntnis war in dem Jahr 2016, es gab auch einige Aufnahmen, wo ich tatsächlich auch mal schlechte Laune hatte oder so, wegen privaten, beruflichen Dingen oder so. Das ist immer wieder, dass wir so eine Chemie haben, ich glaube, das spricht für uns alle, dass das immer einfach Bock macht, für mich auf jeden Fall mit euch zusammenzusitzen und einfach über irgendwelchen Quatsch zu reden und dass es sich nie anfühlt wie erzwungen und ich muss mich jetzt da, es ist jetzt nicht Arbeit oder so.
That's what she said.
Wie lange du gewartet hast. Wie lange du
fucking gewartet hast. Ich habe mich auch gefragt, was er gleich sagen wird, wenn du die ganze Zeit so, dein Grinsen wurde immer größer.
Jetzt hat mich die ganze Zeit mit so ganz großen Augen angeguckt und ich wusste, der kann nicht wegen dem, was ich erzähle gerade so, weil er weiß, er kennt meine Meinung, bitte. Ja, muss man auch noch mal kurz erklären. Nils hat seit Tagen diesen super Gag, dass er die ganze Zeit an den unnötigsten, also an den unsinnigsten Stellen That's What She Said sagt, um meinen That's What She Said zu kontern.
Aber das fand ich gerade sehr, sehr passend. Vor allem mit dieser langen Einleitung und so. Nee, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich bin immer hier und habe echt...
Die Chemie stimmt. Nee, aber das stimmt natürlich total. Also es ist, ich hätte auch am Anfang immer gedacht, dass das... lustigerweise ging es mir beim Bloggen so, als ich angefangen habe zu bloggen, 2003 war das, glaube ich, oder so, und dann echt viele so Stories aufgeschrieben, die mir passiert sind im Leben. Habe ich irgendwann nach einer gewissen Zeit gemerkt, nach ein paar Jahren sind mir die Stories ausgegangen. Dann wusste ich gar nicht mehr, was ich erzählen sollte, was ich schreiben sollte, und dann habe ich immer versucht, neue Stories zu erleben, sozusagen, aber das ist ja auch nicht immer.
Ey, das klappt auch nicht.
Das klappt auch nicht immer, wenn man das so will, und auch so zum Schreiben ist es irgendwie schwierig und so. Und hier bei dem Podcast geht mir das aber ganz anders. Also da war das kurz meine Sorge, dass das da auch mal so sein würde, aber ich freue mich immer total, mit euch beiden zusammenzusitzen. Oh. Und selbst wenn ich irgendwie nicht viel im Redaktionsplan habe, weiß ich, also es geht nicht immer, aber ich weiß, dass es dann an Tagen, wo ich dann nicht so viel habe, sich trotzdem so viele Themen ergeben werden und so viele Geschichten, weil wir drei einfach immer uns immer weiter nicht nur inspirieren, sondern auch so pieksen und fordern und kitzeln, dass da immer noch Sachen rauskommen.
Hör auf, ihn zu kitzeln.
Dass da bei jeder Aufnahme Sachen rauskommen, bei denen man vorher noch gar nicht wusste, dass man die erzählen würde. Oder dass die, oder vielleicht sogar Storys, bei denen man niemals gedacht hätte, dass das überhaupt eine Story ist. So.
Ja.
Und das ist irgendwie, das ist das, was so Spaß macht.
Weil du gerade bloggen meinst, finde ich ganz interessant, dass ich bei mir, dadurch, dass ich irgendwie all meine Sachen im Podcast erzähle, gar nicht mehr die Energie oder auch Zeit so habt das in meinem Blog aufzuschreiben. Und deswegen stirbt das ein bisschen aus. Muss ich mir was für einfallen lassen.
Naja.
Nicht, dass ich irgendwann kein Influencer mehr bin, ne?
Das wäre ja aber doof. Auch noch mal so, noch ganz kurz auch zur Thematik, wie Aufnahme und so. Ich hatte auch zum Anfang das Ding und vielleicht ein bisschen mehr als ihr, weil so ich glaube, ich mehr dieses Bedürfnis habe, irgendwie witzig zu sein, weil schon einfach so als Comedian und irgendwie so, ich bin einfach so, das liebe ich einfach, Leute zum Lachen zu bringen, und manchmal schieße ich da über das Ziel hinaus, weil ich dann versuche, unbedingt einen Gag zu machen und so. Da habe ich auch schon gemerkt, dass sich das gebessert hat, beziehungsweise, was heißt gebessert, ich habe mich ja auch nicht so wohl gefühlt in dem, dass ich jetzt versucht habe, immer die ganze Zeit Gags zu machen. Das war ja auch nur ein Teil meiner Persönlichkeit, der so denkt, ich bin jetzt im Entertainer-Modus, das hören Leute, jetzt muss ich witzig sein. Und Maria hat mir da einen sehr guten Insight mal gegeben, also mal einfach gesagt, das ist eigentlich, am besten funktionieren wir, wenn wir uns alle also komplett drauf einlassen und einfach nur gar nicht dran denken, was jetzt gerade andere Leute denken. Und dann, dass Leute das auch mögen, und das darauf will ich hinaus, und das fand ich so schön, dieses Feedback, dass Leute das auch mögen, wenn man mal ernsthaft oder ganz normal sich unterhält, ja, oder irgendwie über Sachen redet, die einen irgendwie beschäftigen im Alltag oder so. Und das fand ich eine schöne Erkenntnis auch für mich persönlich, so als Weiterentwicklung so meiner Persönlichkeit, dass ich gedacht habe, ja, cool, die Leute finden oder scheinbar wirst du auch so gemocht, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit auf 180 bist und irgendwie den Clown machst und irgendwie hier einen Gag nach dem anderen raushaust. Das fand ich einfach schön. Das hat mich so ein bisschen mehr geerdet und irgendwie meine Persönlichkeit weitergebracht.
Ja.
That's what she said, wolltest du unbedingt gerne sagen. Nee, nee, nee.
Den muss man gut dosieren.
Ja. That's what she said. Ja, so viel dazu.
Ja, ich kann dem auch wieder mal nichts an. Aber ich sitze auch gerne mit euch zusammen, wollte ich auch nochmal sagen. Macht mir auch immer Spaß. Ja. Finde ich auch immer schön. Gibt immer schön Süßigkeiten und so. Und dann
jetzt gerade wie draußen der Schnee aufs Fenster fällt.
Ja. Wunderbar.
Donny der hat, Weihnachtsmann.
Donny hat so eine Rentner-Jogginghose an. Das finde ich auch, das bringt mich richtig in Weihnachtsstimmung, weil du so eine schöne.
Die ist aber arschkalt leider.
Arschkalt, aber das ist eine von diesen Hosen, die man so unter die Arme eigentlich ziehen muss, ne?
Wie unter die Arme?
Wenn man so bis unter die Arme
zieht. Ach so, ja, stimmt.
Wenn so die weißen Beinchen unten rausgucken. Ja, dann lass doch mal das Jahr 2016 zurückschauen. Da fällt mir spontan ein, dass Nils, du einen sehr schönen Geburtstag hattest 2016.
Oh ja.
Weil du mit deiner alten Combo Fritten und Bier aufgetreten bist und ich das sehr, sehr schön fand, bei dem Konzert gewesen zu sein, weil man auf der Bühne sah, wie sehr es dir Spaß macht, dass es für ein besonderer Moment ist. Man es auch dem Publikum anmerkte, wie es dem Publikum Spaß macht, was ich sehr cool fand, dass alle sofort so sich der Szeneriesituation bewusst waren und sehr viel Spaß hatten. Und Bonus cool, dass deine Tochter auch da war und sich da so krass mitgefeiert hat, was ich mir für dich als sehr
mit
emotional,
einer coolen Posse, ne? Ihre Tochter, seine Tochter mit einer richtig coolen Posse.
Naja,
ja, waren stimmt. Richtig coole Kids.
Was ich mir als sehr coole, emotional hochwertigen Moment für dich vorstelle.
Ja, das ist alles richtig. Also es war der beste 40. Geburtstag, den ich mir vorstellen kann. Meine alte Band Fritten und Bier extra für meinen Geburtstagsabend reunited und live hier im Lido, im Binu in Berlin aufgetreten. Sogar unser alter Mischer war dabei und so. Mein ältester Freund Waldi konnte leider nicht dabei sein. Der war in Köln und konnte leider nicht dazukommen, was total schade war. Aber wir haben es in seinem Sinne das Bestmögliche daraus gemacht und auch unser alter Bassist Carlos konnte leider nicht dabei sein, dafür ist aber Jessica Yeti eingesprungen, ein toller
ganz
Musiker,
verrückter.
Ein toller Musiker hier aus Berlin, ne? Also der auch eigentlich so aus dem Rheinland kommt, aber auch jetzt in Berlin lebt seit längerer Zeit und dafür war aber auch mein Bruder Ralf an der Gitarre wie früher und Berti, unser alter Schlagzeuger, dabei. Ja, dann haben wir so ein paar Wochen lang geprobt, erst nur im kleinen Kreise, also Jessica, Ralf und ich, quasi nur Gitarre und Bass geprobt und dann die 3-4 Tage vor dem Konzert noch mit Bertha am Schlagzeug im Proberaum nochmal alles einstudiert, ein paar Tage hintereinander und weil das alles so tolle Musiker sind, saß das dann einfach ganz schnell, bombensicher und die Songs haben alle eins auch funktioniert und so und dann das stimmt, war das...
Es gab keinen Moment, wo man sagte, oh, jetzt haben sie hier... Also das merke ich eh so nicht, aber es war eine man merkt der Bühne eine sehr gute Chemie an, so. Also ja, das ist sehr gut.
Also es ist lustig, ich habe jetzt das Video gesehen, so ein bisschen das halbe Video der ersten Hälfte des Konzerts und da fallen mir natürlich ganz viele Fehler auf, die wir gemacht haben. Und auch so, wir haben auch ein paar Songs zu langsam angefangen oder zu schnell oder ich habe Text verkackt oder so. Aber es ist nie so, dass man es groß merkt.
Ja,
und das ist irgendwie
die,
ganz lustig.
Ihr habt die wenigen Coverversionen sehr gut dosiert, sehr unterhaltsam eingesetzt. Was war nochmal alles?
Na, wir haben zum Beispiel bei dem Song Spanien, das ist ein Song vom ersten Album, den wir auch nie live gespielt haben zuvor, den wollten aber immer alle hören. Deswegen haben wir den diesmal live drauf geschafft und der hat im Outro, kommt dann eigentlich so ganz auf der Refrain und da haben wir aber in dem Fall jetzt dann plötzlich geswitcht auf den Endrefrain von Zu spät von den Ärzten, ja. Also weil der letzte Refrain bei Zu spät ist ja eines Tages werde ich mich rächen, werde die Herzen aller Mädchen brechen, dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her, doch dann ist es zu spät, dann kenne ich dich nicht mehr, zu spät. Mhm. Den haben wir dann gemacht und von dem sind wir dann noch in If You Leave Me Now von Chicago ja, übergegangen. Also das so als Ende dieser schönen Ballade.
Ja.
Aber es hat so Spaß gemacht. Mein Neffe hat mit seiner Band Vorband gemacht. Die waren super aufgeregt, dass sie.
Ach, das war der Neffe?
Super aufgeregt, dass sie in so einem Club in Berlin.
Ja, für die habe ich mich auch total gefreut. Man merkt denen an, dass das so was krass Besonderes ist. Für die ist halt auch in Berlin herzlich, weil die kamen ja irgendwie aus.
Aus Bonn.
Aus Bonn, ja, genau.
Für die war das super besonders und ganz toll und so. Die haben sich auch mega gefreut und die haben auch eine gute Show gemacht, fand ich. Millennia heißen die. Gute Rockband auf jeden Fall.
Krasse Solos gespielt
und es hat so Spaß gemacht, weil es war so Blast from the Past und einfach nochmal die Songs spielen. Wir haben ja damals 2 Tourneen gemacht, bevor wir uns aufgelöst haben, und einfach nochmal diese Songs von damals aus den 90ern zu spielen, die natürlich auch alle albern sind und wo man sich jetzt auch mit 40 ein bisschen schämt für die Texte.
Das war nicht sehr lustig, und das war meine Lieblingsansage von dir, dass bei manchen Songs merkt man so, dass MD jetzt mit 40 unangenehm sind. Man merkt, dass man so da halt Teenager war, als man
die
geschrieben hat.
Das fand ich auch so lustig. Du hast eins sehr gut anmoderiert. Ich glaube, das war auch dieser Penis-Song oder was auch immer.
Ja, das war dann, glaube ich, Jungfernhaut oder
so. So. Das fand ich aber dadurch war das ja dann eigentlich noch geiler als jemals ever, weil du hast das halt so charmant anmoderiert, so ein bisschen so, okay, Leute, ich war ein bisschen jung damals, aber ich will trotzdem durchziehen und so, und dann war das ganz gut.
Es hat wirklich so Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen mit einer Rockband und Gitarre zu spielen und zu singen und so. Das habe ich echt mehr vermisst, als ich dachte oder als ich mir eingestanden habe. Das war wirklich ganz toll. Und dann war es aber natürlich auch toll, weil im Publikum nur Freunde waren und sogar ein paar Fans, die extra angereist sind, aus Stuttgart, die haben so einen ganz
starken schwäbischen Akzent gehabt.
Genau, ja.
Ich habe erst gedacht, die meinen das irgendwie aus Witz so ein bisschen.
Nee, das war so eine Gruppe Fans aus Stuttgart.
Ja. Ihr habt den früher mal gehört, das war richtig geil, hey. Richtig geile Band, alle CDs. Was so gesagt. Ich dachte, also no offense gegen deine Band und so, ne? Aber ich dachte wirklich, das kann nicht den Ernst sein. So. Und die hatten auch so lange Haare und so, die waren richtig cool und so nett. So stelle ich mir auch so Wackengänger vor, so waren die drauf. So richtig offen, weltoffen, so ein bisschen so lange Haare und so, ja geil, war richtig geil, habe ich immer gehört. Ich kenne alle Texte auswendig, hat er gesagt. Nicht so, was?
Also es hat super Bock gemacht, es war ein super schöner Abend und es war so der beste Geburtstag, den man sich vorstellen kann, von Anfang bis Ende. Also das war wirklich richtiger Hammer. Das hat echt Bock gemacht.
Das glaube ich. Zwischen uns liegt ja eine goldene Dekade, deswegen habe ich auch in diesem Jahr meinen 30. gefeiert, den ich in New York auch wunderbar gefeiert habe. Ich habe eine tolle Woche mit meinen Liebsten da verbracht und an meinem Geburtstag war ich dann und habe Jerry Seinfeld live gesehen, was sehr, sehr, sehr besonders und sehr toll war. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war einfach so krass, das mal live zu erleben und diese.
Also es war echt. Hattest du im Kopf die ganze Zeit diese Bassline?
Du darfst nicht immer so mit dem Mikro wackeln, wenn
sorry,
du sprichst.
Oh, Verzeihung.
Ja, sonst klingt es immer so nah fern.
Oh nein, das tut mir leid. Weil vielleicht bewege ich mich auch die ganze Zeit im Raum. Das wissen ja die, das wissen ja die Leute nicht.
Du das vorhin angesprochen hast, auch aufgefallen, dass Herm ganz oft so spricht.
Weil ich immer dann so zu dir rüber.
ich will dir mal sagen.
Weil ich den Ständer hier nicht habe. Okay, Punkt für dich.
Na, der lacht selbst, der Nils.
Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ich weiß gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall sehr lustig, da zu sein. Und,
Jerry Seinfeld, genau.
Ich habe halt eine Sekunde lang, habe ich so gedacht, dass du, habe ich gerade gar nicht an Jerry Seinfeld gedacht, sondern habe gedacht, dass du live bei Jerry Springer warst.
Ja, das war einfach, an meinem Geburtstag, das war einfach ein toller Moment, so die Stimmung da so aufzusaugen. Ja. Und
eine Zeit lang hatte ich glaube sogar der Typ, der bei Jerry Springer, der Bodyguard immer war auf der Bühne, Mike, glaube ich, ist einem in der Glatze.
Ja, Mike, ja.
Der hatte, glaube ich, in Zeitung sogar eine eigene Sendung.
Oh Gott. Aber es war auch so extra aufregend bei mir, weil ich hatte mir, das habe ich schon mal erzählt, das Ticket vorher so bei Craigslist gekauft. Und das war halt so ein E-Ticket zum Ausdrucken. Und ich wusste halt bis zu dem Abend, wo ich dann drin war, nicht, ob das gefälscht ist oder nicht. Oder ob das halt, du kannst so ein E-Ticket, das PDF kannst du ja an hunderte Leute schicken. Ne? Und die merken das halt erst an dem Abend. Deswegen hatte ich die ganze Zeit große Angst. Und dann war es umso erleichternder und schöner, dann da zu sein. War toll in New York. Ich so lustige, fällt mir gerade noch ein, das war, da habe ich einmal noch mein Influencer-Ding gemacht. Habe dann irgendwie über die Agentur, die den New York-Tourismus macht. Es gibt so diesen New York-Pass, wo man dann so Eintritt für verschiedene Sachen bekommt. Und den habe ich mir darüber bekommen. Und das war sehr lustig, weil dann, den habe ich dann nicht irgendwie zugeschickt bekommen oder so, sondern den musste ich im Tourismusbüro in New York abholen. Und dann musste ich da halt hin mit meiner Freundin zusammen hin. Und dann muss man sich da so anmelden, wird dann ein Foto von einem gemacht, ja, weil das ein hochoffizielles Gebäude ist. Und dann bin ich da auch, ja, und saß ein Termin mit Jeff so und so. Und ich so, okay. Dann sind wir da hoch und saß dann in diesem Büro, diesem riesen Bürokomplex, ne? Und dann, ja, sprach er so mit mir, als wäre ich halt so ein krasser Reiseblogger oder so. Und ich musste halt da die ganze Zeit so diese, weil ich dachte, okay, der wird das jetzt nicht überprüfen, was ich so erzähle, machen, ja, musste diese Hochstapelei dann so mitspielen. Das war irgendwie dann sehr lustig. Ja, klar, ich wollte dann auch die, das und da, da wollte ich, darüber wollte ich was schreiben, über die Five Boroughs und wie diese unterschiedlich sind. Und, ja, ja, okay, cool. Und dann sind wir runter, hat meine Freundin gesagt, du, dein Hosenstall war die ganze Zeit auf. Das war ein sehr bizarres
Vor allem war es bizarr, weil er saß und du standst.
Ja, genau, ja, die ganze Zeit.
Kennst du den Hosenstall vor Augen gehabt?
Ja, wegen, ich bin da ganz kurz, fällt mir gerade ein, wegen Jerry Seinfeld. Ich habe neulich ein Bild gesehen. Ich komme nicht mehr ganz drauf, ob ich die Namen jetzt richtig zusammenkriege, aber ich bin mir fast sicher, dass es so war. Und zwar, jemand war wohl jemand Bekanntes, ja, jetzt mach halt auf. jemand Bekanntes von mir, der war im Comedy Store in
oder war ich auch
in L.A.
War ich im Comedy Cellar.
Das war im Comedy Cellar, ja, ist in New York, genau. Ja. Im Comedy Store, und da ist ja auch, da gibt es ja auch ein Open Mic. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ja bei Comedy so ist, dass auch große Stars immer noch Open Mics machen, gerade wenn sie neues Material ausprobieren, wollen einfach, weil das will man halt nicht irgendwie in den großen Shows machen. Und da hat er mir ein Bild geschickt und da dachte ich echt so, wow, das ist der Super-GAU. Da war wohl irgendwie ein Comedy-Store-Abend, wo Open Mic war, und das war original Aziz Ansari, Louis C.K. Und Chris Rock und noch einer waren an dem Abend einfach umsonst, fast für umsonst anzugucken und auch mega nah und so. Das ist ja, das habe ich auch, boah, da war ich so unfassbar neidisch. Ich dachte, du gehst dahin einfach für einen 5-Dollar Eintritt oder so, bist super nah dran und dann sind das die Leute, wo du genau auch miterleben kannst, wie probieren die ihr Material aus und so. Das fand ich echt gut.
Ich fand das auch sehr interessant zu sehen. Ich war in einem Comedy Cellar in New York. In so einer Dienstag 19 Uhr Show, die glaube ich nicht so, da ist halt eher so nicht so viel los. Beziehungsweise war das die, wo man noch reinkam. Und da waren aber auch echt große Namen bei so. Also innerhalb der Comedy-Szene natürlich, kennt man jetzt hier nicht so. Und da war einer dabei, der war so quasi mit der Hauptact. Das war so ein älterer Ire, der auch Schauspieler ist. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Der hat bei so Trainwreck mitgespielt und sowas. Da spielt er den Vater. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Jedenfalls ist er da auch so, macht das schon ewig lang. Und selbst der war halt, man sah dem an, dass er super aufgeregt ist, bevor er auf die Bühne ist. Und ist so sein Zettel durchgegangen und so. Ist so sehr interessant zu sehen. Und ich mochte das total, dieses, so man geht jetzt hier rein, 90 Minuten Show, 2 Drinks Minimum. Und dann geht es danach wieder sofort raus. Und du hast dann einfach so eine krass gute Laune, weil du gerade, weil das so unterhaltsam war und so auf engstem Raum und so. Und da hat man dann richtig Bock wegzugehen, was ich sonst nie habe.
Ja, Comedy-Shows, ne? Ich sag's ja, sag's ja immer.
Gib nochmal kurz deine Empfehlung. Draußen
auch mehr,
gib nochmal kurz deine Empfehlung, wo man in Berlin hingehen kann.
Gut, dass du ansprichst. Das werde ich nämlich tatsächlich oft gefragt. Ist schwierig zu sagen, weil ich ja mich eher auskenne in der Open-Mic-Szene. Also ich kenne ja Open-Mic-Szene.
Also wenn man in Berlin Komiker sehen will, so bekannte Komiker, die aus Berlin kommen und hofft, dass, ähnlich wie du erzählst, dass die Gags ausprobieren. Das machen die irrsinnig oft in Schöneberg, in so einem kleinen Land.
Sag jetzt nicht die Scheinbar.
Doch, genau, in der Scheinbar. Da machen die das oft beim Open Mic.
Ja, nee,
da, ich wollte nämlich lustiger. Sind oft so Leute wie Krömer und so, die dann da irgendwie Gags ausprobieren.
Genau, ich lache nur, weil ich wollte nämlich gerade Scheinbar erwähnen, aber in einem anderen Zusammenhang. Und zwar die Scheinbar ist nämlich da die Bar, wo, also da muss ich ein bisschen ausholen. Wenn du, ich war eine Zeit lang sehr aktiv in der Comedy-Szene da in Berlin und habe ja wirklich jede Woche dann auch teilweise 2-3 Mal Open Mics gemacht. Und nach einer gewissen Zeit lernst du auch die verschiedenen Hosts der verschiedenen Locations, die an verschiedenen Wochentagen ihr Open Mic, ihr wöchentliches Open Mic-Ding haben. Das war jetzt sehr komplizierter Satz, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Mhm. Also es gibt den einen Typen, der dienstags seine Show hat in Neukölln, der andere Typ, der freitags irgendwie in Prenzlauer Berg seine Show hat, ne? Und dann nach einer Weile, wenn man da drin ist, dann kriegt man das so ein bisschen mit, wie das eigentlich so abläuft bei den Comedians, die so noch unprofessionell sind und meistens, manche sind so Studenten noch und so, aber sind genau diese, wie Herm sagt, mit ihren Zetteln, kommen die dahin, probieren Sachen aus oder verfeinern das über Wochen lang, so. Und mir ist irgendwann wegen Scheinbar aufgefallen, dass super oft, wenn man auf irgendwelche Open Mics geht, einer später kommt zur zweiten Hälfte, weil er vorher noch in der Scheinbar war. Und es ist so, von, ich sag mal 20 Fällen kommen in 19, also von 20 Mal kommen die 19 Mal super schlecht gelaunt von der Scheinbar wieder und sagen, boah, das Publikum, das war so hart, Scheinbar. Und dann rollen die anderen nur mit den Augen und sagen, ja, Scheinbar halt, ne? Das ist so das Ding, also das ist mal der Blick der Comedy-Szene auf die Scheinbar. Sie ist immer noch eine absolute Institution, das ist ganz groß. Ich will es gar nicht schlecht reden, weil ich habe das Gefühl, du guckst mich so an, als würde ich jetzt die Scheinbar schlecht reden wollen. Das will ich gar nicht. Ne. Ist ja eine Institution in Berlin, ist total. Ja klar, da haben wir ja ganz große schon so, ja. Aber man muss wissen, und das als Vorwarnung, die Scheinbar ist halt natürlich auch ein Varieté, das heißt, da gibt es dann auch schon Glöre und sowas, oder irgendwie Leute, die auf dem Einrad rumfahren oder irgendwie mit, also das ist halt ein Varieté und nicht nur eine reine Stand-Up-Bühne, das heißt, das Publikum ist insofern dort die sogenannte Feuertaufe, sagt man in Berlin, ich habe mich bis jetzt auch noch nicht getraut, ja. Weil wenn du es schaffst, Scheinbar Leute zum Lachen zu bringen, dann hast du es geschafft quasi.
Und jetzt muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich das schon mal geschafft habe.
Oh, nice. Hast du im Publikum und auf der Bühne?
Hast du wieder den Gag mit dem Artikel des Grundgesetzes gemacht?
Nee, oder? Das ist immer noch eine Hammer-Punchline, aber habe ich da noch nicht gehabt. Ich habe mal, auch schon ein paar Jahre her, in der Scheinbar beim Open Mic, eine Lesung gemacht, innerhalb von 7 Minuten, aus einem Buch von Günter Arment, das heißt Sexfront. Das ist ein Aufklärungsratgeber für Jugendliche aus den 70er Jahren und der ist so sehr anti-autoritär geschrieben. Da gibt es ein paar wirklich super lustige Stellen drin. Ein paar von denen sind lustig gemeint, ein paar von denen sind nicht lustig gemeint, aber sind halt natürlich dann 5-mal so lustig. Und da habe ich so ein paar Sachen draus vorgelesen und kommentiert und so. Und das hat durchaus sehr viele Menschen im Publikum äußerst amüsiert.
Ja.
In diesen 7 Minuten hat man da, glaube ich, oder so.
Ja, sind meistens 7 Minuten. Aber ganz kurz wollte ich noch die Empfehlung loswerden. Ich habe jetzt ausgeschliffen, Markus meinte ja, was kann man empfehlen, weil ich oft gefragt werde. Also ich persönlich hätte jetzt scheinbar nicht empfohlen, habe aus besagten Gründen, weil ich war da selber noch nicht da. Außerdem kann man aus dieser Nicht-Empfehlung kann man auch einen Kack drauf geben, weil ich war ja selber noch nicht da. Das heißt, eigentlich ist es Quatsch, also geht da hin oder nicht. Aber was ich empfehlen kann mit hundertprozentiger Sicherheit, ist natürlich mein Lieblingsspot in Berlin, das ist das Must-Tool, das ist donnerstags immer Open Mic. Habe ich auch selber da so die meisten Auftritte bis jetzt gemacht und da sind eigentlich auch immer die Rotation von Comedians, die ich auch, glaube ich, mit so, also das wird ja auch von den Hosts ausgewählt. Mhm. Die machen das ja meistens so, dass man beim Facebook-Event ist so ein wöchentliches Event, da kann man einfach als Comedian Spot schreiben und dann tut der Host auswählen. Meistens aber sehr fair, ist nicht irgendwie nach Qualität, sondern wer sich halt zuerst gemeldet hat und so. Aber aus irgendeinem Grund melden sich da oft auch nur meiner Meinung nach recht gute Comedians. Man kann natürlich aber auch einen Scheißabend haben, das muss man immer wissen bei Open Mic. Das kann immer passieren, dass man da hingeht und einfach denkt, ach, ist ja ganz furchtbar. Auch mit so Comedians wie mir. Ich hatte natürlich auch schon schlechte Abende, das kommt immer auf so viele Faktoren an. Aber Must-Tool donnerstags, dann freitags Shabby Friday, das ist in Prenzlauer Berg am Helmholtzplatz. Das hat sich echt gemausert, das ist mittlerweile so richtig groß geworden. Also ist eigentlich immer sehr, sehr voll. Das heißt, wenn man da eigentlich Freitag hingeht, sollte man tatsächlich früh kommen. Weil da auch krassere Stimmung ist als bei den anderen Läden, weil es halt freitags ist. Freitags ist immer so eher, oh, die Leute trinken was vorher und gehen dann so weg. Sonntags in Berlin, in Neukölln gibt es das Couscous. Das ist gut. Das wird gemacht von Carvus Calanta, einem meiner Lieblings-Open-Mic-Comedians aus Berlin.
Geschrieben wie das Getreide? Oder?
Carvus Calanta, ich weiß nicht, nee.
Couscous, mein Herr.
Ach so, nee. Ah, nee, ich hab's doch sogar verwechselt. Pass auf, Achtung. Couscous gar nicht mit Carvus. Das mit Carvus ist Chips und Joghurt.
Okay, das kennen wir gut.
Neukölln. Und Couscous ist, glaube ich, wenn ich mich nicht lüge, dienstags und das wird gehostet vom lieben, das ist natürlich hier sehr peinlich.
Aber ist nicht, kurze Zwischenfrage, sonntags in Neukölln auch We Are Not Gemüst?
Ist das sonntags?
Ich glaube, ich war mal sonntags da.
Das kann gut sein, aber es gibt ja sehr, sehr viele Comedy-Läden und ich hätte auch noch tatsächlich We Are Not Gemüst empfohlen, aber in so einer anderen Kategorie, weil das ja Englisch ist. Ich habe aber jetzt nur von deutschen Comedians geredet.
Okay, das reicht mir schon. Ich werde in 2017 eintauchen. Das ist jetzt ein Vorsatz von
mir. Das war jetzt auch mehr
für Hörer. Wir reden ja in der nächsten Folge über Vorsätze.
Jonas Imam übrigens.
Von Couscous. Wird jetzt Couscous wie das Getreide geschrieben oder wie?
Nee, K-U-S-S.
Okay. Okay, das ist ein lustiger Wortwitz.
Wie das Bündchen.
Gibt es auch in Köln was? Weißt du da was?
Mit Sicherheit, aber keine Ahnung.
Okay, in Hamburg, also, weißt du da schon was? Donny?
Nee, da bin ich jetzt gerade erst am Eingrooven. Da werde ich nächste Woche tatsächlich, also in der Vergangenheit, ich hatte vor 2 Wochen meinen ersten Auftritt in Hamburg in einem Open Mic.
Okay,
aber ich mache auch gerade Pause eher, weil ich muss viel arbeiten bei Rocket Beans und habe nicht so viel Zeit.
In Tamachdita ist es zurzeit, also eigentlich der Nachbau von Tamachdita ist das Lohmühlentheater und da wird gerade ein frivoles Stück über Saunagänger Oh. Gibt es noch zwei Nachholtermine, 2017, glaube ich. Also wer da Interesse hat, ich glaube, das ist auch sehr unterhaltsam.
Das war auch gerade so, gab es auch gerade so ein Fernsehspiel mit so mehreren deutschen Schauspielern, die auch so ganz viel improvisiert haben, das auch so in der Sauna gespielt hat, in der Pärchensauna oder so.
Das ist
keine Ahnung.
Aber abschließend muss ich noch sagen, weil ich die ganze Zeit gerade so ein schlechtes Gewissen habe und mir einbilde, dass ich jetzt Ärger bekomme, weil ich nicht alles erwähnt habe, aber ich glaube, das ist nur in meinem Kopf. Es gibt einfach viele Sachen in Berlin, die gute sind. Ich kann das ja irgendwann vielleicht auch mal, wenn wirklich Interesse besteht, irgendwie mal auf der Facebook-Seite mal einfach aufschreiben, weil damit ich jetzt nicht alle Leute nerve. Aber es gibt neben den Sachen, die ich gesagt habe gerade, noch zwei andere Sachen, die ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen und die Leute langweilen.
Langweilig.
Vor allem euch beide.
Aber die hören uns auch zum Einschlafen, deswegen ist ja viele hören uns zum Einschlafen.
Ja. 2016.
Wow. Hast du was gemacht an deinem Geburtstag, Donny? Was krasses oder was? Wie hast du den Geburtstag gefeiert?
Oh, gute Frage. Ich habe mittlerweile 17. so leichtes Alzheimer. Ich muss echt immer überlegen. Ich glaube, ich habe, was habe ich an meinem Geburtstag gemacht? Puh, weiß ich gar nicht mehr.
Okay.
Ah, doch. Ich weiß, was ich an meinem Geburtstag gemacht habe. Das habe ich dir schon mal erzählt. Das war mein Saufabend mit Kommissar Leitmeier.
Was? Nein.
Habe ich es nie erzählt?
Also mir klingelt gerade nichts.
Nee. Ich war am... Oh Mann, die Leitmeier-Story habe ich noch nie erzählt. Wow, krass. Ich war an meinem Geburtstag, war ich mit einer Freundin in einer Bar in Kreuzberg. Ich wollte eigentlich nichts machen, habe so ein bisschen was getrunken und habe extra in diesem Jahr nichts gemacht, weil ich habe keinen Bock drauf gehabt, weil Geburtstagplan ist ja immer so, du bist mir ja anders als Nils. Nils ist ja so, macht dann Geburtstagswoche und steht dann voll dazu. Ich bin eher so, ah nee, Geburtstag, wenn ich da jetzt essen gehe, dann muss ich den einladen, aber den will ich eigentlich auch nicht einladen, aber wenn ich den aber nicht einlade, dann ist er beleidigt und dann ist es für mich Stress. Dann
kann das ja auch für sich feiern.
Ja,
das
genau.
Das denkst du natürlich vor allem über uns beide.
Ja, zum Beispiel.
Und unter anderem will ich eigentlich nicht einladen, aber
ja, genau.
Der wackelt so immer so mit dem
genau,
Mikrofon.
Dann ist Bibi so beleidigt, genau, wenn ich halt, ihn nicht einlade.
Genau, wenn ich halt Maria und Bibi einlade ohne euch, das ist natürlich... Nee, und ich habe dann für mich gefeiert und war natürlich dann doch so ein bisschen, hatte Bock auszugehen. Und dann habe ich eine Freundin von mir getroffen in Neukölln, die meinte so, ja, komm vorbei, wir sind hier was trinken und alles gut. Und dann komme ich da rein und dann sind die so eine Gruppe und dann ist da Kommissar Leitmeier hier, der Tatortkommissar. Wie heißt der nochmal, der Schauspieler?
Sagt mir, weiß ich nicht.
Ich gucke nie Tatort.
Aber den kennst Herr du, Leitmeier. Den kennt, das ist richtig bekannt, Mann, dieser mit den grauen Haaren, dieser recht groß gewachsen, Kommissar Leitmeier vom also ganz viele Zuhörer werden jetzt wissen, wen ich meine.
Welcher Tatort ist das denn?
München.
Ach so.
Bartelschuk
Leitmeier. Ah ja, okay. Mhm, ja, dann weiß ich.
Ja, den kennt man einfach auf jeden Fall. So, und dann war der da und dann gab es da so Getränke und so und ich war einfach so krass starstruck einfach, dass ich irgendwie so schon recht gut angetrunken da in der Bar in Neukölln bin mit Leitmeier. Und die Story ist, was so witzig war, ist, meine Freundin, also die Freundin von mir, Shani und ich, haben dann angefangen, den immer Leiti zu nennen, so im Suff. Und dann haben wir die ganze Zeit natürlich diese ganzen Gags gemacht, so, da habe ich mich auch mal auf den Boden gelegt und so diese Tatortleiche gemacht und so, hey Leiti, check mal, Leiti, komm mal rüber hier, guck mal, was ist denn hier passiert?
Gott, wie unangenehm.
Und dann so richtig dumme Gags, die im Suff natürlich wahnsinnig witzig sind, gemacht. Und dann war weiß ich noch, habe ich irgendwann gegen eins oder so zwei, habe ich in so einem Nebensatz gedroppt, so diesen kleinen Klang, ich habe übrigens Geburtstag, so mit diesem nimm mich bitte in den Arm, obwohl ich es eigentlich gar nicht erwähnen wollte. Ja, und dann habe ich, das war halt einfach ein surrealer Moment, weil ich dann einfach eine Umarmung mit Kommissar Leitmeier hatte und die ganze Zeit diese dummen Tatort-Gags die ganze gemacht hat, so im Suff, und das war einfach ein sehr, sehr witziger Abend. Und seitdem sehe ich den Tatort München ganz anders, so. Das ist mein Leiti.
Udo Wachtfeitel heißt sein echt.
Ach. Udo. Ich habe den immer Leiti genannt.
Dann ist er mit Leiti vielleicht auch ein bisschen besser bedient.
Ich hoffe, Leiti ist jetzt nicht sauer, dass sich diese Story ausgeplaudert hat und es nachher heißt, an dem Termin konnte er gar nicht in Berlin sein. Was war denn da los? Aber
das heißt ja keiner, wenn du Geburtstag hattest.
Ja, stimmt.
Ja. Zwinker, zwinker.
Zwinker, zwinker.
Ich hatte eine lustige Teenager-Zeitreise dieses Jahr. Und zwar war ich in meiner Teenager-Hochphase, so mit, was ist man so, 13, 14, war ich riesiger Limp Bizkit-Fan. Und natürlich, aber natürlich waren die etwas tierisch Unerreichbares für mich in.
Wo war das, Nils?
Achso, in.
Wie du das immer nicht merkst. Also,
in Tambach-Dietharz?
Was?
Krass.
Switching up the game.
Krass, wir können ja einmal noch in diesem Jahr. Sehr schön. Ja, und die waren immer für mich wahnsinnig unerreichbar und ich habe die auch deshalb nie live gesehen. Und natürlich,
Moment, nur um das jetzt kurz vorzugreifen.
Ja.
Nur um das ganz schnell abzuklären. Du hast sie aber dann nicht live auf dem Böse-Onkels-Konzert gesehen.
Also, nein, keine Sorge. Wir hatten mal jemanden, das fand ich sehr komisch, als vor...
Johnnys Blick gerade.
Lass ihn doch erzählen. Das war eine große Diskussion. Kurzer Break, Böse Onkels dazu. Das frage ich mich seit Jahren, ich glaube es vor 3 Jahren mal oder sowas. Da schrieb mir jemand aus meinem Heimatdorf, weil da haben die Bösen Onkels, glaube ich, so ein Reunion-Konzert irgendwie gemacht, ja, wo die irgendwie so ein Hockenheim gemietet haben, keine Ahnung was.
Ja.
Und da schrieb mir jemand, mit dem ich seit Jahren keinen Kontakt hatte und früher auch schon nie wirklich, der schrieb mir dann auf Facebook, hey, wir haben noch ein Ticket übrig für die Onkels am Hockenheimring und ich habe da an dich gedacht, weil du hörst doch eigentlich alles. Und da habe ich gedacht, krass, was ist das denn für eine Wahrnehmung dann von mir, dass ich so da, naja.
Übrigens noch ganz kurz zu den Onkels. Wir haben uns ja alle königlich amüsiert über die Ben Becker-Rede.
Ja.
Als Ben Becker die Onkels angesagt hat, das war ja so das lustig-peinlichste
YouTube-Video.
Das war die beste Werbung für bitte kein Kokain benutzen.
Ja, aber weißt du, was ich jetzt gehört habe? Diese Rede, die Ben Becker gehalten hat, das waren alles Onkels-Zitate. Das waren alles Song-Zitate Onkels-Songs. Was das noch viel krasser macht.
Von denen ist ja dieses Jahr auch noch ein Album erschienen. Was ich erstaunlicherweise untergegangen ist so ein bisschen, aber wahrscheinlich waren die in den Charts eher auf 1 und sowas. Nee, aber so in der Öffentlichkeit gar nicht so, ist ja auch egal, aber was ich sehr lustig daran fand, ich habe das so durch Zufall entdeckt, ich glaube, ich habe es auch schon erzählt, ich weiß nicht genau, aber die haben so eine Aktion gemacht, dass die Leute ihre Onkels-Tattoos schicken sollen und bei der Superversion Limited Edition des Albums ist dann so ein 120-seitiges Büchlein dabei, wo so Onkels-Tattoos drin sind.
Das ist so ein Book of Shame einfach.
Das steht mir ganz schlimm vor, so verwackelte Onkels-Tattoos.
Dann nimmst du das Buch immer mit bei Blind Dates und tust einmal kurz durch, okay, nicht dabei, alles klar, wir können daten. Sobald ein so ein Tattoo auftaucht, na, okay. Obwohl, nee, das ist eigentlich dumm, da könnte man eigentlich direkt einfach auf die Tattoo gehen, wenn der Böse umgeht.
Das hätte ich auch gar nicht verstanden, aber ja.
Hashtag dummer dran. Oh, mein Handy ist runtergefallen, scheiße, ich lass liegen.
Weiter geht's. Du bist ja jedenfalls zurück zu dem Biscuit und für mich waren die immer sowas natürlich unerreichbar, ich war ein Riesenfan von denen, natürlich hat sich das dann irgendwann ein bisschen gelegt, weil der Limp Bizkit auch nicht mehr so cool sind wie früher. Aber,
even with a fat lip.
Aber ihr kennt ja, was?
Das ist Limp Bizkit.
Was war das?
I'm gonna live with a fat lip.
Das war Sum 41, aber es waren verschiedene Songs in einem.
Das war hier,
Ach so, Break Stuff war das. Yeah. Ah, okay. Naja. Aber nochmal zurück zu der Geschichte. Und man ihr kennt das ja sicher, wenn man Sachen früher cool fand und jetzt weiß man, dass die uncool sind, aber man hat natürlich noch so eine Bindung dazu, weil man es ja früher mal cool fand, so aus Nostalgiegründen. Und dieses Jahr waren die beim Highfield Festival, wo ich auch war. Und dann habe ich mich ganz nach vorne gedrängelt und war dann auch ganz vorne an der Bühne, als die anfingen zu spielen. Und hatte fast Tränen in den Augen, weil es für mich so ein, es war ein super schlechtes Konzert auch, glaube ich. Aber es war für mich einfach so, boah, krass, jetzt hast du das auch noch abgehakt, so von der Bucketlist. Und ja. Das fand ich sehr lustig, weil es halt so ein, mitten im Festival, so assige Gröle, mit so die größte Assi-Musik, die geht, aber man selbst ist davon total berührt und das fand ich.
Aber haben die dann die alten Songs auch gespielt? Ja, oder
natürlich
was?
Nur.
Rollin'
Das war direkt der erste Song, den sie gespielt haben, glaube ich so. Ja. Krass. Und dann haben sie auch Smells Like Teen Spirit gecovert, weil das machen die jetzt immer.
Oh Gott.
Weil ja auch der Verdurst hat ja so ein Kurt Cobain-Tattoo und so, weil der Riesenfan ist von ihm, keine Ahnung. Nee, aber meine Bindung zu Limp Bizkit ist immer noch der Gitarrist von denen, weil der ist sehr toll.
Der mit den schwarzen,
Pupillen.
Der macht den
schwarzen,
nicht mehr,
Kontakt.
Der ist sehr nett, den habe ich auch mal getroffen, mit dem habe ich Cola zusammen getrunken. Der ist ein sehr netter Mensch. Der wohnt mittlerweile in Detroit und hat so eine Katzenfoundation. Die fangen so Katzen ein und sterilisieren die und dann lassen sie wieder raus und so. Und der setzt sich an, das finde ich sehr toll. Das sollten mehr Menschen machen.
Wieso macht er das denn mit dem Kontakt? Das war doch voll sein Signature-Ding.
Also der verkleidet sich schon immer noch zu jedem Dings.
So wie der Gitarrist von Faith No More, der immer diesen Struppelkopf hat und immer diese neonfarbenen Sonnenbrillen.
Oder hier von Static X, der Sänger, der nicht mehr lebt, der sich so Lemmermann-mäßig Haare gemacht hat. So
und jetzt
war doch
auch gerade Sick of It All auf Tour, deren Sänger jetzt eine Frau ist.
Nee, nicht Sick of It All, du meinst Against
Me. Life of Agony.
Against Me, wo der Sänger eine Frau ist. Aber oder ist das bei denen auch so?
Nee, Life of Agony, glaube ich auch.
Ich weiß nur von Against Me, was ja auch ein großes Thema immer ist und war. Und
scheint bei diesen ganzen Straight Edgern irgendwie ein Ding zu sein.
Ja, und was ich sehr lustig finde bei Against Me, weil der Schlagzeuger, der ist dann irgendwann den konnten die nicht leiden in der Band und so.
Ja.
Und der ist jetzt seit ein paar Jahren bei Slipknot Schlagzeuger. Ja. Und das finde ich sehr lustig, weil das ist der Sohn von dem Schlagzeuger bei Bruce Springsteen, von diesem Weinberg.
Aber
das finde ich sehr lustig, weil das ist so ein alter, netter Mann und dessen Sohn ist und so, tritt dann so mit Masken und Blut und so. Ja. Und ich stelle mir vor, wie das dann so erklären muss. Ja, er spielt dann so ein Schlagzeug. Ja, der ist in so einer Kombo. Jetzt haben wir aber schon wieder einen Musikausflug gemacht.
My way on the highway.
Danke, wie ihr meinen hochemotionalen Moment kommentiert. Vielen Dank.
Aber ist nicht bei Slipknot auch irgendwer gestorben?
Ja, aber schon vor längerer Zeit.
Ja, okay. Ja, der kann ja eine neue Maske tragen.
Ja, ist das Praktische, ne? Deswegen wird es die Band für immer geben.
Aber ich überlege gerade, was war denn da nochmal? Wie ging denn der Song mit dem Blümchen? Was war denn davor
nochmal? Das war der Song, der geht darum, dass man alles hasst auf der Welt. Nee, aber wie der geht,
das weiß ich ja schon.
Der fängt mit einem ganz einfachen Riff an, weil der sollte ganz auf der so. So ist der ganze Song. Break Stuff heißt der.
Ich hatte von Limp Bizkit nur diese eine mit dem Graffiti-Männchen drauf.
Ja, Significant Other.
Das war, glaube ich, so eins der ersten.
Das zweite Album. Wo so Nuki und sowas drauf war.
Genau, Nuki. Wie ging Nuki nochmal?
Limp Bizkit und Linkin Park, das war doch quasi. Das war doch quasi wie früher Backstreet Boys versus East 17, oder? Also Linkin Park versus.
Ich fand ja, dass Limp Bizkit irgendwie immer auch so.
Die waren doch ein bisschen cooler.
Ja, das hatte aber irgendwie auch immer was von Eminem. Ich finde, Limp Bizkit und Eminem ist irgendwie so eine.
Ich fand den DJ immer so albern.
Eine Generation.
Dann noch Scratches dazu.
Der ist mittlerweile raus und ich weiß nicht warum, aber mit dem bin ich auf Facebook befreundet.
Mit dem DJ.
Das ist immer so lustig, weil er ist seit Jahren raus. Der war von House of Pain früher und ist, glaube ich, mit denen auf Tour und sowas. Und der macht immer noch manchmal so Sachen so. Da schreiben ihm Leute, er soll zurückkommen und er weiß, er will eigentlich, aber will auch nicht, weil das, um seine Ehre zu wahren und so, das ist immer sehr lustig.
Ich bin ja sehr gespannt, jetzt 2017 spielen ja auch auf den deutschen großen Festivals immer die Prophets of Rage, das ist ja die neue Supergroup aus Rage Against the Machine, Public Enemy und Cypress Hill.
Mhm. Gehst du dir die anschauen? Ich weiß es ehrlich gesagt
nicht. Ich gehe ja nicht auf Festivals.
Nee, aber die spielen ja auch in Berlin ein Einzelkonzert.
Ja, ich will mal gucken, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht. Weil ich finde, sie bringen nicht die Energie von Rage Against the Machine. Das ist natürlich was anderes, aber.
Ja. Habe ich eigentlich ganz kurz eingeworfen, habe ich eigentlich die wegen Festivals mal diese Story erzählt, wo ich für MTV so einen Werbespot, also so einen Trailer für MTV als Darsteller gemacht habe mit diesem The Food, The Hills und so?
Was? Nein, ich glaube nicht.
Habe ich gesagt, ganz kurz, das ist nämlich eine kleine witzige Anekdote. Ich musste. Wie gesagt, für MTV, damals als Praktikant. Damals wurden die Praktikanten oft vor die Kamera zerrt für kleine Matzen oder sowas.
Ja.
Und ich sollte ein Festivalgänger, ich bin mir sicher, ich habe das schon, habe ich das echt nicht erzählt? Dass ich so ein Festivalgänger spiele, der mit so einem Bulli, mit so einem Bus, wie heißt das? Bulli, heißt noch Bullis, Bulli, ne? Diese VW-Bullis, so rumfahre und halt so die ganzen, es ging um den Festival Guide, es war ein Trailer für den Festival Guide, damals war das so mit MTV zusammen. Ne? Und ich fahre jedenfalls mit diesem Bulli so rum und dann habe ich den Text bekommen von dem Regisseur, also ein guter Freund von mir, Max Wiedenhofer, der das damals die Regie gemacht hat. Und das war ewig her, so 2007 oder so, keine Ahnung, wir hatten dann beide irgendwie so relativ spontan da rausgefahren mit dem Bulli und dann habe ich diesen Text gekriegt, habe überhaupt gar, das ist sehr bezeichnend für mein Nichtwissen über Bands. Und zwar stand auf dem Text, ich musste ein paar Szenen drin, einmal so, ja, und ich freue mich besonders auf den Hip-Hop-Sommer mit Hip-Hop-Open und Splash und so. Und es wurde, und dann gab es die zweite Szene, war so, ja, und nicht zu verwechseln, das Hi-Fi-Festival und mit, und dann stand auf dem Text, The Food, The Hills und so weiter, ja. Und das sind ja Bands, so. Genau, das sind eben nicht Bands. Ich dachte aber, das sind Bands, wegen The davor. Und ich sollte eigentlich sagen, so, weil das ja in den Bergen ist, Hi-Fi Festival ist doch so in den Bergen, ne?
Nee, gar
nicht. Welches Festival ist so in den Bergen eher?
Southside.
Ja, oder, ach, da gibt's Keen, wie heißt denn das, was in den Bergen drin ist, richtig?
Ist für die Geschichte jetzt auch egal, auf jeden Fall eins von diesen Festivals. Ja. Und dann stand auf dem Text halt, ich sollte sozusagen darüber reden, wie geil das Essen und so, ja, the food dort und the hills und so. Und zwar auf Englisch. Und ich dachte aber, das sind Bands. Und ich so, yeah, the food. The Hills. So, und immer wieder, was redest du denn da? Und dann haben wir uns so einen Arsch abgedacht, dass ich es überhaupt nicht verstanden habe. So 3-4 Takes lang. Und der konnte auch nicht wissen, der hat auch nicht verstanden, wie ich das nicht verstehen könnte. Ja. Immer so, ich kann es nur so betonen, keine Ahnung. Ja. The Food. The Hills. Nein, sag doch einfach, The Food and the Hills is great. Und so, das war eine kleine Anekdote dazu zu Festivals.
Lustig.
Kann man sich übrigens noch angucken. Ich kann es mal posten eigentlich. Ich habe das Video irgendwo noch da.
Food the Hills. The Food Fighters. Mir fiel gerade an, Rage Against the Machine habe ich das letzte Mal live gesehen, als sie ihre Reunion-Tour gemacht haben. Und zwar spielten sie in Berlin beim letzten Staatsbesuch von George W. Bush. Und das heißt, ich habe Rage Against the Machine gesehen, während George W. Bush mit dem Flugzeug über sie drüber flog.
Verstehe.
Kann man eigentlich nicht toppen, ne? Darf ich eigentlich, kann man dann.
Ja, es sei denn, du hast so ein bisschen gebrannt dabei oder sowas. Ja. Also irgendwie. Oder
da war es ganz schlimm staubig.
Feuer aus meinem Arsch.
Ich habe Rage Against the Machine das letzte Mal live gesehen, als sie ihr erstes Album rausgebracht haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, da waren sie so richtig krass, ne? Du fandst sie dann später gar nicht mehr so krass wie damals, ne?
Das erste Album, die Alben danach waren einfach alle nicht mehr so gut wie das erste.
Ich finde es auch so krass, neulich mal so Videos von denen aufgetaucht, also von dem, so die ersten Auftritte, die die so hatten. Und das spielen die halt irgendwie vor so einer Schule. Und das ist halt so lustig, man hat so eine Band, wo man weiß, die werden halt dann riesig und sind einfach und stehen auch für so eine krass gute Liveband und sowas. Und auch ihre Album wird ja immer noch als Maß genommen für irgendwie Studio-Sound und keine Ahnung was. Und die spielen halt vor so einer Schule und keinen interessiert das halt. Und ein paar Leute stehen so, die klingen, also die spielen halt schon so, aber die späteren krassen Hits sind. Das finde ich immer so lustig, das zu sehen. So,
Ja, finde ich auch mega interessant. Ich gucke auch super gerne sowas auf YouTube an, irgendwie so Funde von Weltstars, bevor sie berühmt waren und so. Der Klassiker ist, ich kenne ja bestimmt auch dieses Pete Doherty-Ding, wo er da in der Schlange steht für das
Oasis-Album. Stimmt, stimmt.
Ey, das ist eins der faszinierendsten Videos für mich. Das ist einfach unfassbar.
Und das ist sehr lustig.
Kennst du das, Nils?
Ich finde Pete Doherty aber
auch. Dann erzähl ich für dich und für die Zuhörer, die das noch nicht kennen. Da gibt es ein Video, das kann man auch googeln. Ich glaube, Pete Doherty, before famous oder so, reicht schon, glaube ich, auf YouTube. Und das ist irgendwie für so einen MTV-England-Beitrag, sind die irgendwie so, es war der Veröffentlichungstag von dem neuen Oasis-Album. Ja. Und das war natürlich damals eine Riesensache. Oasis war ja so auf dem Zenit und die größte Band der Welt und so. Und deswegen hat sich dafür natürlich auch so Vox Pops gelohnt, irgendwie mal rumfragen für TRL, wahrscheinlich so, wer jetzt gerade so das kauft und ob die Schlange und so. Und da war in der Schlange von diesem Store war halt Pete Doherty und ausgerechnet Pete Doherty haben sie dazu befragt, so. Und er sieht komplett anders aus, auch so ein bisschen pummelig, mega gesund, ne? Und antwortet unfassbar schlagfertig, so schlagfertig und so lustig, dass sogar der Presenter, also der Host von MTV, ihn fragt, ob er es bitte nochmal wiederholen kann und ihn danach sogar fragt, you wanna be a presenter someday? Und dann sagt er wieder was Schlagfertiges und dann sagt der Typ, das ist so geil, von MTV sagt so, this guy's a genius. So, und er hat ja fucking recht behalten, dass er ein Genius ist, weil man kann sagen, was man will über Pete Doherty, über seinen Drogenkonsum und so. Meiner Meinung nach ist er wirklich tatsächlich ein Genie.
Musikalisch gesehen,
aber auch lyrisch und so. Und das finde ich halt. Und dein skeptischer Blick, Nils, verrät mir, du magst Pete Doherty nicht.
Nee, ich finde den sehr, aber ist egal.
Hattest du ein privates Erlebnis mit ihm?
Gar nicht, nö. Ich habe nur einfach nie verstanden, warum der so bejubelt wird. Aber
hast du mal diese Doku über ihn gesehen, wo sie ihn begleitet haben? Dann die solltest du dir mal angucken,
nee,
dann
würdest
du
es besser verstehen. Also ich muss mir auch keine Doku über den angucken, weil ich finde den einfach super
boring. Das sind aber sehr Scheuklappen.
Oh, ich würde mir
aber
sehr Scheuklappen.
Aber warum muss ich mir denn Doku über jemanden angucken, den ich doof
finde? Weil du dann vielleicht überzeugt davon werden würdest, dass er gar nicht so doof ist, wie du vielleicht denkst.
Habt ihr die Oasis-Doku gesehen? Die wollte ich mir anschauen.
Nee, die will ich mir auch noch angucken. Nee, noch nicht, aber da habe ich natürlich eine starke Abneigung gegen Liam Gallagher, weil ich den einfach furchtbar finde und Noel Gallagher extrem gut.
Ja, aber da solltest du mal vielleicht deine Scheuklappen ablegen.
Oh ja, klar. Aber, ja.
Was man in dem Zuge sich auch angucken kann, wenn man die Begriffe Nirvana und Tanzbrunnen bei YouTube eingibt, ein Auftritt von Nirvana 1993, glaube ich, bei einem Festival namens Monsters of Specs. Damals war ja Popcom noch in Köln, das war ja eine der ersten Popcoms. Und da wurden dann in Köln verschiedene Konzerte gemacht, unter anderem eins von der Zeitschrift Specs, die eben dieses Monsters of Specs macht. Ich glaube, Headliner war damals Sonic Youth als Hauptband. Und da sind Nirvana aufgetreten, als sie gerade die Nevermind veröffentlicht haben, also als die noch kein Hit war. Ja. Da spielen die nachmittags um 3 oder so, gehen dann da zu dritt auf die Bühne und spielen auch die ganzen neuen Songs, Smells Like Teen Spirit und alles und gehen total ab. Kurt dreht durch wie immer, aber sie kennt halt noch keine. Die Leute, das Publikum ist so wohlwollend, finden die auch ganz cool, aber wird kaum mitgesungen, kaum einer kennt die, kaum einer weiß, was die da machen. Das ist sehr interessant und lustig zu sehen. Super guter Auftritt, super spannender guter Auftritt.
Ja, aber es ist total spannend, ne? was so Fame oder Berühmtheit einfach auch macht mit einem unterbewusst, wenn man sowas guckt. Ich hatte in einem kleineren Verhältnis auch sowas. Ich habe Kraftklub zum Beispiel damals bei ihrem Showcase gesehen, was von einem Label irgendwie organisiert war. Das war wieder so ein Berliner, wie so eine Party, wo alle hingehen, weil es nur Gästeliste ist und so Medienmenschen dann irgendwie eigentlich nur zum Freibier da hingehen. Ich dann dementsprechend auch gar nicht gewusst, was das soll mit dieser Band. Dann waren die da und haben dieses Ding mit den Anzug wie Hosenträgern gehabt und dieses Ganze habe ich überhaupt nicht verstanden. Habe es mir angeguckt und das war auf jeden Fall noch, da waren die komplett unberühmt. So, das war eher ihre erst, glaube ich, also sozusagen ersten größeren, es war ja nicht mal groß, war eigentlich klein, im kleinen Laden. Das war damals im Tape in Berlin, wer das noch einer kennt, das ist ja mittlerweile, gibt es das nicht mehr, da in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das habe ich damals, und ich erzähle das deswegen, weil
das ist ja jetzt sozusagen, wie wenn ich jetzt bei dem Nirvana-Konzert gewesen wäre, kann ich dir jetzt sagen, wie es ist. Ich habe die null wahrgenommen als irgendwie. Man nimmt die nicht dann wahr als irgendwie große Band oder so. Kraftwerk ist jetzt schon eine größere Band, aber jetzt nicht Nirvana oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. So, und im Nachhinein, wenn ich daran denke, weil ich habe jetzt ja den Beweis, ich werde da nur nostalgisch oder so, sondern ich habe die einfach nicht wahrgenommen. Ich habe die, und ich würde die heute natürlich ganz anders wahrnehmen. Ja. Ob die bei jeder anderen Band, die irgendwie berühmter ist oder bekannter, da gucke ich mir das auch wenigstens mal an.
Ja, also ich meine, da, das war natürlich so ein Indie-Festival und da waren natürlich Leute, die kannten, weil die Bleach war ja schon lange raus, das erste Nirvana-Album. Ja. Die waren halt keine Stars in dem Sinne, wie sie es dann wurden, aber die waren so, in der Indie-Szene waren die schon Stars, also da kannte man die schon. Und das war auch cool, dass die da gespielt haben, aber es war noch nicht abzusehen, dass die jetzt plötzlich, also dass diese drei super krassen, das war ja im Grunde genommen Punk, dass die jetzt in den nächsten Wochen die Charts, die internationalen Charts so aufräumen würden, war null abzusehen.
Aber kennt ihr dieses, fällt mir noch ganz kurz dazu ein, kennt ihr dieses, dieses Foto, was eine Zeit lang kursiert ist mit diesem Ticket von Pearl Jam und als Vorband Nirvana und es hat $8 gekostet, was so einer gepostet hat, was er damals dabei gewesen wäre und dann so fucking got your money worth. Fucking $8 für Pearl Jam und als Vorband Nirvana. Irgendwie so, okay, ich bin ja jetzt kein großer Grunge-Fan, aber selbst ich wäre da gern gewesen.
Ja, ich wäre nach der Vorband gegangen, aber das hätte ich mir auch gerne
angeguckt. Magst du Pearl Jam nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Ich fand ich immer ganz gut
eigentlich. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Ich hatte auch so einen Moment, ich habe mal Gossip gesehen vor 15 Leuten oder sowas, also mit Best Ditto und so. Und die sind dann.
Halt dir doch mal das Mikrofon.
Ja,
das ich mach doch gerade. Mach immer ich doch.
So, du machst wirklich immer so. Ich
guck das ist sehr empfindlich dafür, wenn man es in eine andere Richtung hält.
Oh Gott, Entschuldigung.
Muss man sehr auf den Mund ausrichten.
Ich muss mich richtig konzentrieren, um das gerade. Der war gut.
Jetzt haben wir ganz durcheinander gebracht. Gossip gesehen.
Gossip, die Band, die kennt ihr
Chips zum Frühstück. Was? Chips zum Frühstück. Das singe ich immer in meinem Kopf.
Bei ich kann leider immer nur an Familienfälle denken, weil das ja auch die Titelmusik davon ist.
Stimmt. Gott,
oh Gott. Okay, sorry, Herr. Das war unhöflich. Aber jetzt Gossip gesehen.
Ja, und da dachte ich auch bei dem Konzert schon, krass, die gehen so ab, die werden die gehen durch die Decke, habe ich gedacht. Und habe ich recht behalten. Ah, irgendwann sind sie sogar bei Wetten, das aufgetreten. Und wenn das kein Ritterschlag ist, weiß ich auch nicht.
Hättest du mal drauf gesetzt.
Das ist ein schönes Gefühl, so scoutmäßig. Ich hatte diesen Scoutmoment mit Paulsen, ein Spieler von RB Leipzig. Wirklich, weiß ich noch ganz genau. Ich weiß genau, wie es passiert ist. Ich war bei Union Berlin. Da war noch die Aufstiegssaison von RB Leipzig. Da waren die noch ganz am Anfang. Aber es war damals schon klar, die haben mega Geld und so und die gute Spieler gekauft. Aber da hat noch nicht so mega viel jeder über die geredet, weil das war noch Anfang der Zweitligasaison und die waren ja gerade erst aufgestiegen und so. Man hat jetzt damit nicht gerechnet, dass die sofort aufsteigen. Und da war der Spieler Paulsen. Und es ist ja oft so, wenn man im Stadion ist, kann man, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Fußball, viel besser erkennen, wer eigentlich ein guter Spieler ist, weil man dann wirklich auch die Geschwindigkeit erst sieht und so richtig wahrnimmt. Und da weiß ich noch, habe ich zum Michi gesagt, Grüße an dieser Stelle, ich sag dir, der Paulsen, das wird ein ganz großer. Und jetzt ist er mega erfolgreich und bei Comunio sehr viel wert.
So habe ich Crow entdeckt. Ich habe Crow, so ein Crow-Tape gehört, bevor der überhaupt bei Chimperator war, bevor der irgendwo gesigned war, hat er selber so Tapes gemacht und veröffentlicht. Und dann habe ich, es gab damals mal in der Juice eine Zeit lang immer eine Demo-Ecke, wo die so Demos rezensiert haben. Und da war auch das Crow-Demo dabei. Da stand, ja, ist irgendwie ganz cooler Rap, hört sich irgendwie schöne Beats macht der und so. Und dann habe ich mir das angehört. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja Hammer. Das ist krass, was der für Beats macht. Da hat der erst so ein eigenes Tape rausgebracht, dann hat der ein Instrumental-Tape rausgebracht, der gesagt, hier, wenn ihr Beats von mir haben wollt, macht, was ihr wollt damit und so, hat dann so Beats rausgehauen.
Ja.
Und dann hat der so ein Teaser-Video gemacht, der gesagt, ja, ich bastel gerade am neuen Track und das war Easy.
Okay.
Und dann hat man, als wir diesen Teaser-Video haben gesehen, wie er im Studio sitzt und gerade den Beat zusammen gebastelt hat.
Ja.
Und dann habe ich den Beat gehört und ich dachte, boah, das Lied muss der Hammer werden, das wird mega krass.
Ja.
Und dann habe ich echt auch mit so Leuten mit so Freunden gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich auch mit Freunden gesprochen habe, wie wir Plattenfirmen arbeiten und habe irgendwie allen Leuten gesagt, war auf Facebook geschrieben, ey, ihr müsst diesen Typen signen, weil der wird durch die Decke gehen, der baut
einen Track. Komm, jetzt übertreibst du wirklich?
Ohne Scheiß. Also ich habe wirklich gesagt, das hier ist absolut geiler Rap und der Typ wird auf jeden Fall super erfolgreich und so. Und habe das echt so auf Facebook und sonst wo geteilt.
Ja.
Und dann kam es ja auch genauso. Das war echt krass.
Gut, du teilst aber auch sehr viele Links von Musikern, ne? Also irgendwann
ist die
Chance auch groß.
Es gibt auch Musiker,
es
gibt auch Musiker, die ich bejubele, die keinen großen Erfolg haben. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Musiker groß mache oder so.
Ja.
Es gibt auch Musiker, die ich bejubele, von denen ich weiß, dass die keinen Erfolg haben und von denen ich auch weiß, dass das keinem außer mir gefällt. Aber bei Crow und vor allem bei diesem Easy-Teaser war echt abzusehen, dass das ein Hit wird. So. Das war echt krass.
Ich habe auch noch eine Sache, die ich meiner Meinung nach groß gemacht habe und wo ich das ganz oft schon erkenne. Jetzt kann ich es einmal für alle erklären. Und zwar es gibt ja diese Seite nachdenkliche Sprüche, Bilder mit Nachdenken, wie heißt die nochmal?
Ja, irgendwie so.
Nachdenkliche Sprüche mit Bildern.
Ja.
So, diese Seite, mittlerweile, ihr rollt mit den Augen, zu Recht rollt ihr mit den Augen, weil die sehr, sehr Mainstream ist und sehr groß geworden ist und so.
Aber das ist ja nichts Schlimmes.
Das ist ja nichts Schlimmes, nein, ist es nicht. Aber diese Seite habe ich damals entdeckt, ist ja nicht meine Seite, ich habe sie jetzt nicht groß gemacht, aber ich habe sie damals entdeckt und ich glaube, die hatte damals irgendwie 40 Likes oder sowas. Und ich fand das sehr lustig und um es nochmal klarzustellen, ich finde es immer noch lustig, aber ich bin da anders als ihr. Ich bin da immer so, wenn sobald was irgendwie Mainstream ist und alle mögen, dann kann ich das nicht mehr gut finden aus irgendeinem Grund. Und ich fand das damals so gut und habe da ein paar Mal angefangen, die Bilder zu liken. Damals war mir dieser fucking Algorithmus von Facebook noch nicht so bewusst, das mache ich mittlerweile nicht mehr, dass wenn ich irgendwas like, dass ja andere Leute in meiner Timeline dann irgendwie mega, das so randommäßig aufpappiert, so Donner 7 liked this und dann sehen die das auch und dann ist es so eine Lawine, dass dann liken das alle. Und es kam dann ganz schnell, dass es auf einmal so voll groß wurde, es ist richtig explodiert, gefühlt über Nacht so und es hat mich richtig genervt, weil ich dachte so, fuck, ich glaube, ich habe das so ein bisschen dazu beigetragen, das groß zu machen, weil ich habe halt einen Facebook-Account, der so, wo viele Leute auch, glaube ich, gucken wegen den Comedy-Sachen und so, die ich so mache und so, dass dann, wenn die das sehen, ich like das, dann like ich es auch. Und es dachten auch einige am Anfang, ich wäre diese Seite, genauso wie bei Paul Rippé, was nicht der Fall ist, übrigens einmal offiziell für alle. Und das hat mich aber so genervt. Und wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass ich die groß... Wahrscheinlich habe ich die nicht groß gemacht.
Ja, aber ist doch was Schönes
das
eigentlich.
Nee, also, ich mag das nicht. Wenn das was Cooles
du,
dass, alle ja, cool finden, ist scheiße.
Aber das heißt ja, dass du dann im Umkehrschluss auch nicht willst, dass die Erfolg quasi erfolgreich sind. Das ist ja eigentlich was Schönes für die, weil es leidet ja darunter nicht, deren Sachen, die die machen.
Manchmal schon. Manchmal wird es dann geändert. Manchmal wird dann
nee, so ein manchmal, das heißt ja nur, dass sowas zum Beispiel... Das sind ja Gags, die man aber auf lange Zeit nicht machen kann, weil irgendwann ist jeder Gag damit gemacht. So, daran hält es. Aber
das
ist ja schön, wenn es erfolgreich ist.
Nee, das
du freust
dich
ja auch, wenn deine.
So
Nein-Gag ist ja eh. Ja, gut.
Das war früher mal cool. Nein-Gag war vor fünf Jahren
früher,
oder so. Habe ich Nein-Gag immer benutzt und auf einmal hat das jeder Idiot benutzt.
Bei
und
Imager gerade so.
Und dann mittlerweile ist es ja für mich sozusagen ein Indiz dafür, dass du keinen Humor hast, wenn du mir was von Nein-Gag schickst, weil ich dann immer denke, okay, das habe ich vor 3 Jahren ja, schon stimmt, auf Tumblr oder Reddit gesehen und bla bla. Also da bin ich so ein bisschen nerdig veranlagt. Aber,
das denke ich mir bei Sachen, die wir zum Beispiel machen, die Fußballsachen und so, wenn dann Leute, das wäre total doof, wenn die Leute sagen, ich mag deine Seite total, aber ich will nicht, dass die Mainstream wird, ich will nicht, dass das noch mehr Leute sehen,
du hast halt recht,
über die,
weißt du? Aber ich sehe das nicht so problematisch, weil ich denke, so Leute, die so denken wie ich, die wird es immer geben, die werden aber immer in einer krassen Minderheit sein, deswegen ist es okay.
Okay.
Ich glaube, die wenigsten Leute machen sich solche Gedanken wie ich und denken so, oh, ich kann jetzt das nicht teilen, weil...
Naja, also es gibt ja dieses Gefühl, das kennt ja jeder, der irgendwie Musik liebt oder sich ein bisschen oder etwas mehr mit Musik beschäftigt als andere.
Ja.
Also von Musik, da kann ich es jetzt am ehesten beschreiben.
Ja, ist so dass dieses, deine Band auf einmal,
genau,
auf einmal
eine Band
alle
für,
Band.
Eine Band für sich zu entdecken und zu denken, oh, sind die toll und so Fan von denen zu sein und so. Und plötzlich werden die erfolgreich. Und dann denkst du so, ja, ihr hört die jetzt zwar alle, aber ihr könnt die gar nicht so wertschätzen wie ich.
Genau.
Ihr versteht die gar nicht so wie ich.
Du hast es besser, das ist genau die Emotion. So ist es besser formuliert, das meine ich. So.
Das hatte ich früher auch, aber das habe ich mir abgewöhnt, mit dem Gedanken mir zu sagen, naja, was kann es Schöneres geben als die Band, die ich toll finde, dass die von dem leben kann, was ich an ihr so toll finde. Das ist ja eigentlich also, total
was
toll.
Was gesagt hat quasi, ja. Vielleicht komme ich da auch noch hin, vielleicht irgendwann, wenn ich den Hass verliere.
Und dass sie sich dafür aber nicht verstellen müssen, finde ich, ist dann auch der wichtige, nicht so wie jetzt so, also Kings of Leon oder sowas, die dann auf einmal so ganz, was ist mit euch los?
Cover aus Milch. In Milch badend machen.
Ja, stimmt. Ich hab nämlich zum Beispiel gerade ein konkretes Beispiel, wo ich bewusst immer die Sachen nicht like und jede Phase
dann sagst
meines
lieber nicht.
Jede
du
Phase
kennst die
meines
Folgen,
Körpers
wenn du
will die Sachen liken, weil die so fucking witzig sind, aber es ist noch voll die geheime Nische in Ich kann das sogar sagen, ich habe gerade schon drüber nachgedacht, ich kann das so umschreiben, dass es keiner auf die Seite kommt, die ich meine. Und zwar gibt es einen Bereich in Facebook, der ist so unfassbar witzig, und zwar sind das so Gruppen von so Hausfrauen, die so sich jeden Tag immer so Grußbilder schicken, so super hässliche.
Hast
mit
du
so
schon einem, geliked? Habe
so
ich schon gesehen.
Ja,
Seiten.
Aber einmal nur und ich habe zum Glück, es ist nicht explodiert. Und da sind immer so Hamster drauf und dann so, ich wünsche dir einen schönen Montag. So, und dann sind da ganz viele Hausfrauen drin und wirklich auch so die Namen sind wie so Textbuch-Hausfrauen, so Hildegard schreibt dann irgendwie so, wünsche euch auch einen schönen Tag. Und dann ist dann macht die auch so ein Bild und es ist so unfassbar geil. Und diese ganze Seite und die haben so ganz seltsame 3D-Animationen von so Mäusen und so, das ist unfassbar.
Was ich da verrückt finde, dass sie manchmal dann so so zeigen, wie sie das Bild selber gemacht haben. Ja. Und dann so die einzelnen Stationen, dann haben wir hier den Regenbogen rein, dann hier den Hamster ja. und dann das und das.
Und die sind super hässlich und die haben immer so ein Watermark auch drin und so ja. irgendwie Hildegards Ecke oder sowas. Ich sage jetzt nicht, was es genau ist, aber irgendwann vielleicht, wenn ich mich erbarme, der Herr Baron von Internethausen, dass er das auch mal dann per Ritterschlag mit einem Like verziert. Aber ich glaube, ich bin nicht alleine mit dieser Meinung, die ich habe. Ich glaube, das haben einige Leute so ein bisschen
Nee, ich meine aber nur, dass man halt im Umkehrschluss manchmal denkt, das ist ja eigentlich doof, ist das doof zu finden, wenn Leute erfolgreich sind mit dem, was sie lustigst machen. Ich habe noch eine kurze Frage zum Thema Musik. Und zwar war 2016 eigentlich in der Allgemeinheit ein doofes Jahr, wird auch 2017 gerade politisch erst recht werden. Und dann frage ich mich, ob das dazu führt, dass es wieder Grunge zurückkehrt und es wieder auch sehr viel guten Punk geben wird. Was sagen Sie dazu, Herr Buckelberg? Die Frage geht eindeutig an Sie.
Also, wie ihm ist auch gefällt, dass er diese Frage beantworten kann. Jetzt lehnt er sich zurück.
Nils sitzt gerade wirklich in einem Schaukelstuhl. Das ist gerade das Schöne daran.
Ich finde das eine interessante Frage. Da wäre ich nie drauf gekommen. Also ich glaube, Grunge kommt nicht zurück. Grunge ist einfach
durch. Ich finde, die Mainstream-Musik ist halt mittlerweile komplett ohne Gitarren und so. Und deswegen frage ich mich, eigentlich wäre das so ein Punkt, wo jetzt sowas wie Grunge halt wieder...
Ja, aber ich glaube, Grunge war etwas, das ist so ein krass zeitlich begrenztes Phänomen gewesen. Das ist einfach durch. Das ist mit dem Tod von Nirvana gestorben, sozusagen.
Ja, stimmt, ja. Aber sowas in der Art halt, sowas in der Art halt, sowas Unfertiges, Rohes raus, aber irgendwie...
Ja, dafür ist Pop noch nicht bereit. Also da ist der nicht so sehr an das Weltgeschehen angeschlossen, als dass das jetzt... Ein Grund dafür wäre, so zu erwachen. Jetzt wird erstmal irgendwie noch so ein bisschen dieses sehr Softe durchgenudelt und diese
heile Welt, die Leute wollen doch jetzt so Rick Ross und wie geil Jetski und ich habe Geld und Instagram-Fame und hier Robin Schulz und wir haben jetzt alle im Sonnenuntergang segeln wir rein und hören dabei schlecht gelobte Saxophon gedönst.
Genau,
das ist einfach gerade so, das wird noch eine Weile sein. So,
es ist noch sehr Eskapismus gerade.
Ja, gerade halt auf Reaktion darauf meine ich ja so.
Ja, aber dafür ist die Gitarrenwelt irgendwie einfach gerade noch viel zu träge. Die machen ja gerade selber die ganze Zeit hauptsächlich so Lulli-Sound. Und wenn der Musikexpress irgendwie schon das aktuelle Dinosaur Junior Album zum Rockalbum des Jahres küren muss oder so. Also ich weiß nicht, ob es Rockalbum des Jahres oder damals in der Rezension stand, das ist ja eines der besten Rockalben aller Zeiten oder jüngerer Zeit oder so. Und ich liebe Dinosaur Junior, aber das war jetzt deren 14., 15., 16. Album. Und also wer die alle auseinanderhalten kann, der ist wirklich ein Hardcore-Fan. So. Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird echt noch dauern. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin gespannt auf dieses Prophets of Rage-Ding. Wobei man auch sagen muss, es gab in den 90ern mal eine Hip-Hop-Band, die hießen Prophets of Rage. Die waren beim gleichen Label wie Fritten und Bier damals gesigned. und die waren super. Damals waren auf dem Label irgendwie 3 oder 4 Bands gesigned. Wir, Prophets of Rage, Mother Tongue. Nee, wir waren, glaube ich, waren die bei Königshaus? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall tolle Bands. Also wir waren eine Quatschband, aber die anderen waren wirklich sehr tolle und ambitionierte Bands. Aber sei es wie es ist, nein, glaube ich nicht.
Okay, danke.
Punk ist viel zu müde geworden im Moment. Punk ist echt lullimäßig. Mhm. Das liegt auch daran, dass der so durch so Bands wie Sum 41 oder so und Green Day vor allem, Green Day gelten immer noch als Punks.
Ja,
die haben ein scheiß Musical am Broadway irgendwie. Ja. Was ist das für eine Punkband? Also Punk lebt zwar noch, es gibt tolle Punkbands, aber dass der sich wehrt, das wird noch ein bisschen dauern. Aber
es gibt da einfach auch keinen Punk und Grunge und so. Das hat doch alles auch so mit Rebellion zu tun und mit irgendwie einer Wut gegen das System, in Anführungsstrichen. Gut, die gibt es ja voll.
Nee, das meine ich,
aber
die Wut kommt ja jetzt wieder auf.
Ja, weil halt, aber das ist eine
guck mal,
andere
ganz
Art,
Europa, alles so geht nach rechts und so. Und man muss wieder viel bewusster gegen Nazis sein.
Ja, aber es ist ja viel.
Es gibt so einen Eskapismus überall.
Aber es ist ja so grotesk, dass die größte Systemwut im Moment von rechts kommt.
Ja,
das muss man sich mal überlegen. Die AfD und wie diese ganzen Spacken alle heißen, die gelten als Protestparteien. Die gelten als
Politik,
Manifestierung
No-Go
der
haben wir gesagt, mal wir reden nicht über Politik.
Also, aber zu sagen, dass die AfD scheiße ist,
ja, das
ist
kann man
Politik.
Schon machen, aber nicht, dass es jetzt hier wieder
AfD
so
ist ja auch keine
so
Politik.
Ekelhaften,
also steht uns sehr viel christlicher Rechtsrock bevor.
Ja. Außerdem ist Weihnachten, wir haben schöne Gedanken, warme Gedanken.
Weihnachten ist gerade vorbei, jetzt der harte...
jetzt der Familienstreit.
Gehen wir alle wieder schön ins McFit. Oder auch in ein anderes...
Und ein anderes Mac.
Ein anderes Mac.
Wir können jetzt noch an. Die Anziehungskraft macht ganz schön zu schaffen. Haben wir noch was Abschließendes zu sagen, wie wir das Jahr, was wünschen wir zum Jahresende? Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Jahr ausklingen lasse.
Also 2016 war weird. Es war für mich persönlich ein extrem aufregendes, spannendes Jahr. Viel passiert, viele aufregende Sachen passiert, viele gute Sachen passiert. Es war aber quasi als öffentliches Jahr
Scheiße.
In vielen Teilen totales Scheißjahr. Viele Leute sind gestorben. Ich meine, man muss das auch mal kurz, vielleicht das auch nochmal, das wollte ich schon immer mal loswerden, es sind so viele Leute gestorben 2016, so viele bekannte, tolle Leute. Das liegt natürlich daran, dass wir eine Generation sind, oder beziehungsweise die Leute, die jetzt gestorben sind, wie Bowie, wie keine Ahnung, wie sie alle heißen, dass die sind quasi die erste Generation Popstars, weil als unsere Eltern so alt waren wie wir, sind auch schon Leute gestorben, die kannten aus Songs, aus Filmen, aus was auch immer, aber erst mit so Leuten wie Bowie und so wurde ja so ein richtiger Popstar-Kult geboren und diese theatralischen Figuren, die was anderes sind auf jeder Platte und so, das ist etwas, was erst mit Bowie und so weiter aufkam. Deswegen sind jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht überdurchschnittlich viele tolle Stars oder Musiker von uns gegangen, aber es fällt uns nur so auf, weil das die ersten richtigen Stars waren.
Ja. Das habe ich auch in sehr interessanten Artikel darüber gelesen, wo es auch genau damit befasst ist, halt die erste Reihe Stars ist halt alle in dem Alter sind.
Ja.
Und plus, man kriegt natürlich durch Internet und so auch viel mehr Tode solcher Stars eher mit, wo man jetzt irgendwie, natürlich jetzt nicht ein Bowie oder ein Bud Spencer, also die kriegst du natürlich auch so mit, aber so Stars, die halt mal so, ach ja, der hat in dem Film den und den gespielt und das war so ein toller Kinderfilm, bla bla bla, sowas halt, ne? Ja. Und deswegen glaube ich, das wird auch nicht 2017 weniger werden, auch 2017 werden wieder sehr viele Stars sterben, leider.
Na, und, ja. Aber auch leider sehr viele Nicht-Stars.
Ja, das.
Und was ich mir aber, um das mal beiseite zu schieben und dieses deprimierende Thema wegzupacken, was ich mir sehr für 2017 wünsche, ist, dass du ins Mikrofon sprichst, Herr.
Aber jetzt ist ja noch 2016.
Aber seitdem du das auch gesagt hast, ne, macht dich mich das kirre. Ich gucke die ganze Zeit zum Herrn und sehe auch immer, wie er so.
Na, ich habe ja vor allem die ganze Zeit die Kopfhörer auf, deswegen höre ich, wann man dich hört.
Bei Berlin hast du jetzt, weil Maria-Modus.
Ja.
Ich hab,
deswegen, wann man dich hört, wann man dich nicht
ich
hört.
Ich sitze hier mit den beiden Moderatoren im Dings und ich achte ja gar nicht drauf, dass ich ein Mikrofon habe. Das tut mir sehr leid.
Was Maria mit uns immer durchmachen muss, ist mir jetzt erst irgendwie bewusst geworden, seitdem ich hier mal ein paar Aufnahmen selber organisieren musste.
Oh. Aber da muss ich das Mikrofon nie halten, da ist so ein Ständer auf dem Tisch.
Kriegt er schon gleich Chefallüren hier zu.
Nee, gar nicht. Ich meine nur.
Ja, du redest also, dass ganz viele Leute sterben, aber was du dir meist wünschst, okay.
Ja, das war jetzt sehr deprimierend, finde ich. Ich versuche das jetzt auch irgendwie direkt wegzupacken.
Ich traue mich gar nichts mehr zu sagen jetzt.
In diese hintere Teil meines Gehirns, wo ich alles Seltsame und Unangenehme wegpacke.
Deswegen hast du hinten so eine große Blase am Kopf.
Was mich irgendwann mal krass verfolgen wird und wahrscheinlich irgendwann mal zum Psychiater schickt.
Darf ich dir noch eine semi-deprimierende Frage stellen, Donny?
Ja. Oh.
Weil sie dich persönlich betrifft.
Ja.
Dieses Jahr ist eine, nicht deiner ersten, aber so nach MovieX, eine deiner ersten Wirkstätten auch geschlossen worden. Tape TV hat ja dicht gemacht.
Echt?
Ja, hast du gar nicht mitbekommen?
Nee.
Die haben jetzt dicht gemacht.
Aber noch sind sie gar nicht dicht, oder?
Ja, aber der Chef, die zwei Chefs haben so einen großen, einen sehr langen Abschiedsbrief geschrieben,
was
sie alles noch vorhatten. Aber das ist jetzt wohl ein Investor abgesprungen und deswegen ist alles zusammengebrochen und sie mussten jetzt zumachen. Und sie hatten aber eine gute Zeit. Und du hast auch da damals ein paar Sachen gemacht.
Ich habe dazu gar keine große Meinung, denn ich glaube, das ist wieder einer dieser Fälle, wo das mehr nach außen hin so rüberkommt, als hätte ich, es kommt auch außen hin so rüber, als hätte ich mehr mit Tape TV zu tun, als ich eigentlich hatte. Ich war ja in Anführungsstrichen nur Moderator für ein paar Sachen, für diese Auf den Dächern Geschichte, die ja live war. Es hat mir sehr Spaß gemacht, da mit Tape zusammenzuarbeiten und für so ein Format. Ich war aber ja nie im alltäglichen Geschäft da. Ich war ja ganz selten in der Firma und so. Ich weiß nur, ich habe da super tolle Leute kennengelernt bei Tape.
Ja.
Sehr talentierte und sehr gute Menschen, was ich beobachtet habe über die Jahre und da habe ich auch eine starke Meinung zu, weil ich glaube, da wurden Fehler gemacht bei Tape, genauso wie die gleichen Fehler bei MTV gemacht worden sind. Ich glaube, ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich als so Laie von außen betrachtet, so ganz arrogant sehe das so. Ich glaube, manchmal werden in Firmen Marketingentscheidungen getroffen oder sagen wir mal rote Zahlen, grüne Zahlen Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt förderlich sind für das, was den Kern dieser Firma eigentlich am Leben und gut hält. Also bei MTV war das damals so, da gab es eine große Entlastungswelle, weil Geld, ne, das ging irgendwie auf ein sinkendes Schiff. Und meiner Meinung nach, die Leute, die entlassen worden sind, waren
definitiv die falschen, weil fast alle, also das ist auch total interessant bei MTV, fast alle durch die Bank mega erfolgreich sind jetzt in irgendwelchen anderen Jobs. Ne? Ja. Ob sie jetzt irgendwie Redaktionsleiter in großen TV-Sendungen sind oder ob sie irgendwie Musikchefs jetzt irgendwo sind, also extrem kreative Leute, weil MTV war ja nicht umsonst MTV früher, weil eben die Firma ist ja immer so gut wie die Leute, die da arbeiten und wie der Bock ist. So. Und da war immer, als ich da angefangen habe, da als Praktikant damals auch, es war immer so eine geile Bocklaune, was ich jetzt auch gerade bei Rocket Beans erlebe. So, das ist einfach so. Das ist, ich glaube, es ist wichtiger, kreative und gute Leute und gute Teams zu haben, als irgendwie grüne Zahlen zu schreiben. Das sage ich natürlich schwarze, als so schwarze Zahlen zu schreiben, weil das sage ich, jeder Marketing wird jetzt in den Augen rollen und mir sagen, ja, das ist halt so, so funktioniert die Welt, es geht halt nicht, wir können ja, müssen dann bla bla. Aber ich sehe das halt immer und das war das zweite Mal, als ich es gesehen habe bei Tape. Das war genau das Gleiche. Es war wirklich eins zu eins wie bei MTV. Cooler Sender, coole Chefs, coole Ideen, man will geile Sachen machen, sehr gute Mitarbeiter und auch jetzt die Leute, die bei Tape in den letzten Jahren gegangen worden sind, die sind teilweise jetzt auch wieder richtig erfolgreich, wo ich dann denke so, ihr habt quasi so Ronaldos gehen lassen, weißt du, ihr habt irgendwie so Ronaldos, die noch nicht Ronaldos waren, haben die da gehen lassen und das ist so meine bescheidene Meinung, dass deswegen auch mitunter Tape untergegangen ist, weil die einfach da das nicht die coolen Leute, die richtigen Leute behalten haben, so.
Ja, aber auch, weil Musikfernsehen ja auch nicht mehr so, ne?
Ja, das heißt aber nichts, das schwebt natürlich über allem, aber das heißt ja nicht, dass man das mit kreativen Ideen hätte können.
Das stimmt,
sogar genau das Gegenteil, vielleicht hätte man ja tatsächlich, Tape hätte ja sogar wirklich das Musikfernsehen retten können, Ideen, mit coolen Moderatoren, mit irgendwie Social Media mäßig irgendwas, also aufrütteln, irgendwie eine geile Kampagne oder so, das wurde ja nie gemacht, es war ja immer so, wir machen das, was alle anderen machen und machen hier ein bisschen unseren braven, das ist meine Playlist und so, es war ja nie irgendwas was Cooles dabei, deswegen.
Also hast recht, da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben. Ja. Ich sag's auch ins Mikrofon, damit das auch alle hören. Donny hat recht. War gut, hat man das gut hören können?
Es ist selten,
Hat man das gut hören können, Nils?
Ja, hat man sehr gut hören können. Ja. Du hast ja damals auch, glaube ich, Fraktus da interviewt, ne? War das nicht auch?
Ich habe Fraktus interviewt, das war einer meiner Lieblingsinterviews ever und das fand ich ganz lustig, ja. Weil die vor allem in ihrer Rolle waren und ich original 2 Minuten vorher erst erfahren habe, dass die in ihrer Rolle das Interview machen. Ich dachte eigentlich, ich interview Heinz Strunk und Rocco Schamoni und so. Und dann waren die, nee, nicht mal 2 Minuten, nee, ganz ehrlich, nee, falsch erzählt. Ich habe tatsächlich, als die Kamera anging und die erste Frage gestellt hat, ging es sofort los und mit diesem so, was meinst du denn hier, Scheiße? Und ich so, oh nein, der ist jetzt in der Rolle von, und dann habe ich es aber irgendwie ganz gut überlebt und das wurde nachher voll gelobt, dass ich das gut gespielt hätte und so. Das war fucking überhaupt nicht gespielt. Ich war einfach voll aufgeregt und nervös und vor den Kopf gestoßen und so und das war ganz lustig, ja.
Cool.
Ja, nee, aber auch ganz minimal kurz dazu, ich sehe das ähnlich wie Nils, auch dieses so, ich habe es auch so, glaube ich, in diesen Plan vorhin geschrieben, fast ähnlich, also in einem Satz zusammengefasst, wie du es gerade meintest. 2016 war, glaube ich, für ganz viele Leute in der Öffentlichkeit ein Scheißjahr und für mich persönlich aber eigentlich ein gutes Jahr. So kann ich das nur sagen. Ich war in Amerika zum ersten Mal, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen, ich habe es geschafft, mich von einem Job zu lösen, der mich unglücklich macht, so bin da ein bisschen über mich hinausgewachsen. So.
Also du, die Callboy-Sache ist jetzt erstmal am Haken, oder was? Die Callboy-Sache ist jetzt weg, genau.
Nee, aber einfach genau so ein paar Sachen gelernt irgendwie und die einzige Nostalgie oder der einzigen Wehmut, der so langsam anfängt, über mir zu schweben im Alter, ist so dieses, dass ich manchmal denke, Mann, hätte ich mal solche Entscheidungen früher getroffen oder hätte ich mal irgendwie, und dann kommt aber wieder dieses so, es kommt, wie es kommen muss. Eben. Im Leben, vielleicht ist es jetzt
man
erst so.
Man darf das nicht bereuen, das ist, glaube ich, immer ein Fehler. Das ist halt, jetzt ist es ja da, ist doch super.
Ja, genau.
Alles Teil des Weges. Hauptsache, du hast es überhaupt.
Genau.
Ja, ich hatte auch ein tolles Jahr, ich bin glücklich, verliebt. Und ich mache aufregende Podcasts und schön, andere Lörres. Spannende Projekte. Ich habe einen sehr schönen, mein Penis wird immer schöner mit den Jahren. das ist ja alles, das kannst du natürlich bestätigen, Herm.
Dass dein Penis immer schöner wird. Ja. Nee, das war sehr lustig, weil ich wollte gerade, weil du sagst, du hast ein tolles Jahr gehabt, du hast eine tolle Frau, und wollte ich sagen, ja, das freut mich auch. Und in dem Moment sagst du, ich habe auch einen tollen Penis, aber und so weiter.
Und ich habe einen Urlaub gemacht auf Helgoland. Ich habe so richtig Urlaub gemacht und das auf der Rentnerinsel Helgoland. Und es war wahnsinnig lustig und toll und super. Und es war ein toller Urlaub.
Das sah super aus, dieser Sturm und so.
Ja, also ich habe Robben in freier Wildbahn gesehen, die da gerade gebärten. Also nicht, als ich vorbeiging, aber
hast
dann
du dabei gesungen?
Habe ich die jungen Heule, also so nennt man die ja, glaube ich, gesehen. Und ich war bei Windstärke 11, durfte ich nicht rausgehen und Leute solche Sachen, das war echt cool.
Nice.
Ja.
Ich hatte auch ein an sich sehr schönes Jahr. Ich habe mir viele Lebensträume erfüllt, und habe auch einen tollen Menschen an meiner Seite, mit dem ich sehr viele tolle Sachen, man wird ja auch bei Helgoland zugegangen sein, dass man, wenn man Sachen teilt, sind sie ja meistens noch besser, als wenn man sie alleine macht.
Ja.
Und das finde ich sehr schön.
Ich bin ein bisschen neidisch.
Das wird das ein Lifehack an dieser Stelle.
Wenn eine hübsche Frau da draußen ist, die 2017 gerne genau das sagen möchte, nur mit mir.
That's what she said in diesem Fall.
0176.
Jetzt wissen die Leute schon die Vorwahl von deinem Handy.
Das ist ja einfach nur
nicht mehr.
Ja, in diesem Sinne, habt ein liebe Zuhörerin und Hörer. Liebe Plus Einser.
Liebe Plus Einser und Plus Einserin.
Ja. Habt einen besinnliches Jahresendabschluss. Sagt den Leuten, die ihr liebt habt, dass ihr sie liebt habt. Und rutscht gut rein.
Ja.
Guten Rutsch.
Und einen kleinen Tipp für mich für die Silvesternacht, weil ich ja doch recht feiererfahren bin, jetzt mit den 32 Jahre alt und sehr viel Party gemacht habe in meinem Leben. Ich kann für Silvester nur einen Tipp geben. Bitte macht nicht den Fehler, den ich 5-6 Mal gemacht habe. Und zwar Partyhopping an Silvester. Es ist nie gut, es ist nie eine gute Entscheidung, wenn du irgendwo hingehst und du feierst rein und die Party fühlt sich gut an, auch wenn es nur 5-6 Leute sind. Der Alkohol fließt, man hat Lust, man hat irgendwas gegessen. Dann bitte um Gottes Willen, bleibe da und verbringe den Abend mit den Leuten. Es wird trotzdem genauso gut, als wenn du dieses konstante Gefühl des, da ist aber noch eine andere WG-Party in Neukölln oder da ist diese Party, wo wir da hingehen, dieses FOMO. Ja. Das macht immer den Abend kaputt und es macht nur Drama. Glaub mir, es ist immer besser, einfach bei der einen Party zu bleiben.
Das stimmt.
Das ist mein Tipp.
Also, da kann man auch mal, was ich mal gemacht habe, da war ich glaube ich 20 oder so, habe ich mir mit Freunden zusammen Tickets geholt für die Silvestergala im Maritim. Das ist halt, hat man dann so ein Gängemenü und alle sind im Anzug und alles ist so ein bisschen Spießer, aber es ist trotzdem mega witzig und man kann da mit mehreren Leuten hingehen, totalen Spaß haben.
Ja, das ist ein guter Tipp. Nur mal einen kleinen Lifehack haben wir beide rausgehört. Ja. Vielleicht noch einen kleinen Mini, ganz schnell.
Ja, ich dachte, ich hatte gerade, als du so angesetzt hast, habe ich erst gedacht, liebe Kids, mischt kein Ecstasy mit Bier, oder dass du irgendwie sowas sagen würdest. Aber Gott sei Dank war es dann Partyhopping-Apparat.
Und böllert nicht so viel.
Das sind auch
weil die Tiere wissen nicht, dass Silvester ist.
Ich kaufe ja nie Böller, aber immer buntes Feuer.
Das ist okay, also so römische Lichter. So. Die kann man auch gut anderen Leuten also hinschießen.
Römerkugeln.
Ja, alles, was bunt ist, ist cool. Alles, was nur knallt, ist super lame.
Ja, alles klar.
Fett.
Dann guten Rutsch, Leute. Haut rein. Rutsch.
Wir hören uns 2017.
Ja. Oh, crazy.
Crazy Ciao. Shit.
Wir sehen uns nächstes Jahr.
Yeah, bis nächstes Jahr.
Okay. Das mag ich auch immer.
Peace out.
Ciao. Peace out.
Gästeliste Geisterbahn.